Paul's Guitar Cast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
Alright, das ist jetzt schon die 7. Folge von Paul's Guitar Cast. Ihr könnt es nicht glauben, immer noch wöchentlich. Ich glaube, das ist mittlerweile so ein Running Gag bei mir geworden, dass ich sage, ja, irgendwann mache ich das auf jeden Fall alle 2 Wochen, bla bla bla. Findet gerade immer noch nicht statt. Heute sogar die aktuellste Folge, kann man schon fast sagen, weil es ist Mittwoch, der 3. Februar und morgen am 4. kommt die schon nämlich direkt online. Und genau, eigentlich schon direkt in so ein paar Stunden. Und diesmal hat es mich nach Düsseldorf verschlagen, gar nicht so weit. Ich war letztes Mal in Hamburg beim Boris. Hab auch echt gutes Feedback für die Folge von euch bekommen und ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, aber selbst wenn ihr keinen Spaß gehabt habt, ey, dann könnt ihr ja ausschalten, gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin jetzt in Düsseldorf und ich bin hier beim Jappo.
Hi.
Hi.
Grüß dich.
Ey, finde ich mega cool, dass ich hier bin.
Ja, freut mich, dich hier zu haben.
Ey, ich wurde auch richtig gut, also ich habe mir sowas ja gewünscht, dass ich hier hinkomme, weil ich noch nichts gegessen habe den Tag über, also natürlich gefrühstückt habe. So, ja. Ne? Und ich dachte so, oh, jetzt hast du noch nichts gegessen und so, und dann komme ich hier hin in ein echt nettes Studio unten und hier warten einfach Donuts auf mich, Kekse und meine Lieblings-Hamburger Limonadenmarke.
Ja, geil, freut mich, wenn ich dir dann so auch dann den Einstieg hier ein bisschen gemütlich gestalten kann. Freut mich, ja,
geil. Wirklich total, und das, was auch ein bisschen besonders ist, ist so, deswegen, wir haben es natürlich jetzt ein bisschen schon vorher unterhalten, um sich so ein bisschen kennenzulernen, weil wir kennen uns gar nicht.
Ja, das fand ich tatsächlich auch spannend vorab, dass man außer irgendwie einem Gesicht über Social Media natürlich noch keine Berührungspunkte irgendwie in irgendeiner Form hatte.
Null. Also auch ja. So, ne, also so ein bisschen, was heißt, wir sind ja, ich glaube, ein Jahr ist auseinander.
Ja.
Aber gut, du bist ja, hast ja auch gesagt, kamst ja nicht von hier ursprünglich, bist ja auch kein...
Genau, mich, ne, hat es über ganz viele Umwege irgendwann, bin ich hier gelandet.
Jo, ja. Und bist Rheinländer ist das dann, ne?
Ja, also ich habe lange Zeit in Krefeld auch gewohnt, jo, aber ursprünglich bin ich Südhesse. Also ich komme eigentlich aus einem kleinen Dorf zwischen Darmstadt und Mannheim, so der letzte Zipfel Hessen. Da bin ich groß geworden, so ein bisschen dörflich.
Kannst du so ein bisschen hessisch auch?
Oh, das das rutscht manchmal tatsächlich hier und da noch durch, aber ich bin als Hesse nach Bremen gekommen, wo, okay, man auf jeden Fall sehr oft sehr komisch angeschaut wurde, wenn man Dinge sehr weich oder komisch ausgesprochen hat, und da habe ich mir das schnell abtrainiert, weil irgendwann ging mir das echt ein bisschen auf den Sack, immer so ein bisschen der sprachliche Außenseiter zu sein und die Leute mit den Dingen, die man sagt, zu belustigen.
Ja, kann ich verstehen. Ja, aber ja. Man passt sich, glaube ich, auch denen dann relativ schnell an. So,
total,
ne? Die Story wollte ich noch kurz sagen, bevor wir hier richtig einsteigen. Das hatte ich mit dem Boris letzte Woche oder vor 2 Wochen mal kurz angerissen. Ich war mal vor Jahren in Flensburg auf einer WG-Party. Und da wurde ich dann irgendwann, weil da eine Bekannte von mir, die kam auch aus dem Pott und die ist da zum Spielen hingezogen. Und natürlich dann die ganzen Leute aus Flensburg, die haben natürlich diesen richtigen norddeutschen Dialekt. So, ne? Und dann kam da irgend so ein Typ dann zu mir an und meinte dann so, ach, ihr seid die, die aus dem Pott kommen, das hört man sofort an eurer Gossensprache. So, ne?
Also, geil, super.
Hammer Einstieg.
Ja, yeah, okay. Sehr sympathisch war.
Dachte ich auch, okay, Gossensprache, ja, so, cool. Was will der jetzt von mir? Nein, ist ja völlig in Ordnung, aber ich glaube, wenn man Pott spricht, das hört man schon sehr raus.
Total. Es gibt auch, ich muss auch sagen, mittlerweile viele Leute, die, wenn einem dann so die Pottsprache ein bisschen durchrutscht, die dann sagen so, boah, ja, ihr redet im Pott auch schon so ein bisschen salopp irgendwie so, ja, aber es ist irgendwie so, ja, ich habe nicht mal das Gefühl, dass das, also, geh mal in einen richtig tiefen Pott, da gibt's Leute, die asseln dich richtig heftig voll irgendwie.
Ja, natürlich, so, ne, also selbst, als ich in Gladbach noch, also ich spiele ja immer noch halb in Gladbach, und da ist dann auch so ein großes Potpourri an Leuten, die dann zugezogen sind, und die meinten dann auch immer so, der größte Knackpunkt ist immer, wenn man halt sagt so, jo, ich muss mal kurz nach Rewe, und dann immer so, ja, wie nach Rewe?
Nach Rewe.
So, das heißt zu Rewe. Ich so, nein, das heißt nach Rewe, so, oder ich muss mal nach Ikea. So, ne? Und so Sachen wie, jetzt komm mal bei mich bei und sowas, das sagt man ja auch gar nicht so richtig, ne? Aber egal, ey. Okay, ich hab dich ja quasi angefragt für den Podcast, weil du was machst, wo ich immer sehr neidisch drauf, hat man gerade schon neidisch drauf hinblicke. Du bist Tech.
Genau.
Gitar-Tech.
Genau.
Bei?
Ja, unter anderem, also so meine Hauptbaustelle, sage ich mal in Anführungsstrichen, so eine meiner Hauptarbeiten. Ja, ich nenne das tatsächlich immer so ein bisschen Baustelle, weil es ist halt so, bist halt echt so ein bisschen auf dem Baustellen und Ding unterwegs. Also mein Hauptarbeit und Auftraggeber ist eigentlich jetzt momentan natürlich Corona-bedingt nicht, aber war bis bevor das alles anfing, tatsächlich eine Band, die heißt Powerwolf. Mhm. Das ist eine relativ bekannte Metal-Band. Ja. Genau, kennt man, wenn man sich mit der Metal-Thematik beschäftigt, vermutlich. Mit denen war ich jetzt so die letzten, so seit 2017 sehr viel unterwegs auf jeden Fall. Wir hatten 2018 haben die ein neues Album damals released und ab dem Zeitpunkt war auf jeden Fall ziemlich viel Tourzyklus nur mit diesem Album. Also haben viel gespielt, viele Festivals, zwei ziemlich große Headliner-Touren auch und ich arbeite für die seit 2015, habe ich glaube ich das erste Mal für die gearbeitet tatsächlich. Damals war ich aber nur als Sub da drin für tatsächlich den Olli Kaminski, über den wir vorhin auch schon
gesprochen haben.
Also wenn ich kurz den,
eventuell vielleicht
den Shoutout rausgeben kann hier an Olli Kaminski und der hatte dann aber irgendwann auch immer mehr mit, ich glaube es war Accept damals auch zu tun und da bin ich da so ein bisschen in seine Fußstapfen getreten und bin da seitdem eigentlich dann immer dabei gewesen und das sind so meine war meine Hauptbaustelle unter anderem jetzt die letzten Jahre. Ja, natürlich habe ich auch für die Donuts gearbeitet, für die großartigen Donuts, irgendwie durfte ich mit dabei sein bis 2019. Okay. Da war ich mit denen unterwegs, da musste ich dann ein bisschen abwägen, habe ich mich dann ein bisschen mehr auf Powerwolf konzentriert, musste ich da dann einem Kollegen so ein bisschen den Vortritt überlassen und habe angefangen irgendwann mal mit der Band Calderon, hier aus Düsseldorf-Rating, aus der Ecke, mit denen ich so in diese ganze Tour-Zirkus-Geschichte eigentlich reingestolpert, reingefallen bin. Ja, das sind so meine Hauptarbeitgeber, so die letzten zwei Jahre, drei Jahre gewesen. Das
sind ja keine No-Name-Bands.
So. Das, genau, wenn man sich also damit beschäftigt, dann sind einem diese Namen garantiert schon mal irgendwie über den Weg
gelaufen. Definitiv, das ist ja, ne, das sind jetzt ja Jugendhäuser, wie es mit denen nicht bespielt haben.
So. Ja, das stimmt. Ja, das
stimmt. Was ja schon ziemlich cool ist. Okay, jetzt natürlich so die Frage, du wirst ja nicht so von jetzt auf gleich, wirst du Tech, so, ne? Das ist ja ein Prozess, der irgendwie stattfindet.
Total,
ne? Und man muss ja irgendwie in die Szene reinkommen und sowas. Sag mal.
Ja, das ist ganz interessant tatsächlich, weil ich habe im Laufe der Jahre auch natürlich immer mal Leute irgendwie, die einen anschreiben und auch genau diese Frage stellen, so, ey, wie wird man denn Tech? Ja. Und ey, da gibt es irgendwie keine pauschale Antwort darauf, so, weil das ist
eine Ausbildung.
Ja, also es ist jetzt nicht so, da kannst du dich irgendwo anmelden halt als Ausbildungsberuf.
Genau,
gehst du zur Firma und wirst halt als Gitartech ausgebildet oder so. Ich bin da tatsächlich, das ist so ein klassischer Quereinsteigerberuf irgendwie. Also ich glaube, die meisten Menschen, wie auch ich in meinem Falle jetzt, sind da reingerutscht, weil sie selbst lange Musik gemacht haben und dann sich im Laufe der Jahre Netzwerke und Kontakte aufbauen und dann rutscht man da irgendwie rein. Also ich hatte den Job des Gitartechs tatsächlich so auch, weiß nicht, den ersten Berührungspunkt, so glaube ich 2007, auch über einen Freund, der damals für Heaven Shall Burn getaggt hat und für Caliban, die zwei deutsche Metalcore-Bands damals und auch heute noch. Und habe das wahrgenommen, so okay, das gibt's als Job, ja krass, interessant, aber habe ich dann erstmal so auf mein weiteres Leben irgendwie normalen Job und Musik machen konzentriert und irgendwann bin ich dann über Umstände in das Calderon Camp gekommen und habe da dann irgendwie angefangen, mit denen auf Tour zu fahren und T-Shirts zu verkaufen tatsächlich und habe dann da gemerkt...
Also als Mercher dann quasi erstmal...
Genau, als Mercher da irgendwie mitgefahren und auch damals neben dem festen Job her irgendwie noch so ein bisschen mehr einfach nur aus dem Spaßaspekt und da kriegst du ein paar Mark und kannst irgendwie ein bisschen den größeren Tourzirkus nochmal mit reinschnüffeln.
Ja.
Und habe dann aber sehr schnell gemerkt, so okay, eigentlich als selbst Gitarrenspielender und viel mit der eigenen Band und Gitarreninteressierter will ich eigentlich auf der Bühne arbeiten. Und da besteht auch die Möglichkeit offensichtlich, dass man das als Berufsbild ausüben kann und das als Selbstständiger machen kann. Und habe dann irgendwann quasi mit dem Hereinwachsen gemerkt, da möchte ich hin. Habe dann irgendwann meine Chancen bekommen, habe die offensichtlich irgendwie nutzen können.
Kann man
und sagen. Dann, ja... gesagt, okay, pass auf, ich bin jetzt so mutig, ich will nicht irgendwie mit 40 aus einem Tagtraum aufwachen und merken, boah, ich habe irgendwie die letzten 15 Jahre in Büros gearbeitet und wollte eigentlich was anderes vom Leben.
Ja, klar.
Habe dann halt mal alles auf eine Karte gesetzt und mich selbstständig gemacht und gesagt, okay, pass auf, ich bin verfügbar, bucht mich. Jeder, der braucht, meldet euch, ich will. Ich möchte da rein irgendwie. Und
Ja, das Gute ist ja auch, wenn halt einmal, glaube ich, so ein bisschen drin ist und die richtigen Leute natürlich dann auch
total
kennst, dann,
ne, das geht super schnell auch
vor allem. Ja, also, glaube ich.
Ich habe auch natürlich, gerade auch mit Calejón, bin ich in eine sehr glückliche Situation gekommen durch den Bassisten von Calejón, Thorsten Becker, der mich echt auch als Tech selbst, aber auch generell, was die Szene betrifft, direkt bin ich durch eine gute Schule gegangen. So. Also das ist ein sehr vernetzter Typ, der sehr viel Plan von allem hat irgendwie. Und da habe ich sehr schnell sehr viele Einblicke bekommen, wie Dinge, also was sind Ansprüche eigentlich an einen Tech, und wie, es ist halt nicht mal eben nur ein paar Sachen auf- und abbauen. So. Oder du bist irgendwie fulltime verantwortlich für Dinge und musst eigentlich immer Lösungen parat haben, wenn was ist, und noch dazu halt auch Musiker irgendwie versorgen, die sich auf der Bühne wohlfühlen müssen. Und da bin ich wirklich, also Shoutout auch an Thorsten, durch eine gute Schule gegangen, direkt von Anfang an, und man wächst da dann halt irgendwie rein. So.
Ja, du musst dich ja quasi um das eigentlich kümmern, also worum sich die Band jetzt erstmal ja nicht mehr kümmern soll. Genau. Der Job der Band ist einfach so, die sind auf der Bühne und die performen.
Genau.
Und
danach verschwinden die halt.
Genau, danach verschwinden die dann wieder. Und das ist natürlich, ey, der Luxus, davon träumen ja alle,
total,
die Mucke machen, dass man dann einfach nicht machen muss. So, also ich meine, gut, ich bin ja da auch so ein bisschen auch nerdig veranlagt. Ich habe auch ein Paddleboard, davon träumen dann viele, yeah, weil ich darauf Bock habe. Yeah. Aber ich denke mir manchmal auch so, ey, geil das einfach wäre, wenn das jetzt jemand für mich drücken würde. So, ne?
Total.
So, und je nachdem, wie du auf der Bühne dann abgehst, und Calejón ist jetzt auch keine Band, wo die Leute einfach dann da stehen und dann
klatschen. Ja, ja, genau, so. keine Schaukelband irgendwie.
So, ne, und deswegen, da ist da schon ein bisschen mehr Party, bei den Lunas ja genauso, oder bei
allen, ja, Bands. Ja, da ist sowieso, was da für verrückte Scheiße schon passiert ist, also so, glaubt man nicht irgendwie, ja.
Und das musst du dann auf dem Schirm haben, so, ne, ja. Und bist ja dann in dem Augenblick dann immer total fokussiert und weißt einfach, ey, ne, die Gitarren müssen jetzt nicht nur gestimmt sein, die müssen ready sein, ja, so, ne, weil das ist ja dann wirklich so, okay, das zählt jetzt.
Im schlimmsten Falle, ey, musst du innerhalb von 5 Sekunden checken, ey, da ist was passiert, wir müssen sofort die Gitarre wechseln, genau, und das muss dann passiert sein. Ja. So, das, also du musst schon auf Zack irgendwie am Start sein.
Natürlich denke ich dann auch so, das wirst du ja bestätigen können, umso öfter man das macht, irgendwann hat man natürlich
Routine, klar. Genau, so, irgendwann, ne, passieren Dinge aus dem Mark auch irgendwie. Ja. Also du bist, das ist wie beim Autofahren, wenn du deine Strecke zur Arbeit irgendwie jeden Tag fährst, manchmal merkst du gar nicht, dass du gerade Auto gefahren bist,
ja,
und
kommst, genau,
an und so, ach ja, krass, okay, hat alles funktioniert.
Ja.
Und ja, also ist schon, da passieren viele Automatismen mit der Zeit natürlich.
Ja, aber ey, ich finde es, wie gesagt, ich finde, das ist ein, ach, was heißt, es gibt viele beneidenswerte Jobs, so hat man ja gerade schon mal vor,
ja, dem Schluss, ja,
drüber unterhalten, so, ne? Aber du hast ja einen großen Einblick, kommst viel rum, was natürlich, total, auch irgendwo Fluch oder und Segen natürlich,
absolut,
ist, so, ne?
Absolut.
Weil die Bands, mit denen du arbeitest, ja auch viel auf Tour dann auch sind. Also mit Klammern, Corona, ja, ist gerade mal völlig,
ja, aus, ja, klar,
so, ne?
Genau, dass das alles im Moment nicht stattfindet, ist uns allen, glaube ich, bewusst.
Genau, also, da können wir nochmal erwähnen, wir haben gerade eine Pandemie, für die,
ja,
wir
vergessen, genau, haben. Falls jemand geschlafen hat, irgendwie die letzten 12 Monate, so, also da ist ein bisschen was passiert.
Genau.
Vielleicht mal Twitter und die News alle irgendwie ein bisschen nachholen.
Genau, guck mal bei Attila Hildmann. Mann, der,
ja, genau,
so richtig,
der sagt euch Bescheid, wie es läuft. Ja.
Nee, ganz, also das will ich natürlich schon wissen, haben wir uns ja gerade gar nicht drüber unterhalten. Was hast du denn vorher gemacht?
Bevor ich mit, also in diesen Als Zirkus
eingestiegen, genau,
bin, ich habe tatsächlich vorher ganz langweilig in einem Büro bei einer Autovermietung Fahrzeuge disponiert.
So, wow.
Also halt wirklich was komplett anderes irgendwie. Bin auch da irgendwie nur über Umwege halt irgendwie eingestiegen damals, ja, aber habe dann tatsächlich, boah, sich mal so grob überschlagen, bestimmt 5 Jahre dort auch gearbeitet und so,
ja,
ja, halt so den soliden 9-to-5-Job gemacht und nebenher halt mit meiner Band Musik gemacht, also mit meiner damaligen, mhm, Band Musik gemacht und so, ja, irgendwann schaffen wir den Durchbruch. Ne?
Weißt du,
so. Ja, halt, ich meine, natürlich hat man irgendwann diesen Traum auch nicht mehr gehabt, aber wir waren trotzdem so auf dem Weg, so, ja, wir bleiben am Ball und wollen halt natürlich noch so viel reißen wie möglich, klar, aber ohne einen festen Job geht das halt irgendwann in einem gewissen Alter natürlich nicht mehr. Du musst halt,
es sei denn, du bist reich.
Es sei denn, du bist reich, klar. Das, ja, wenn du die glückliche Situation hast, ist das natürlich super. Aber hatte ich in dem Fall nicht, deswegen musste der 9-to-5-Job herhalten. Und,
ey, ja. Aber das ist ja dann eigentlich dann auch mega, weil du hast halt ja dann mit, wie heißt das, miteinander kombiniert einfach so. Ne?
Ja, ja, also, total.
So.
Ich habe auch am Anfang tatsächlich, als ich so diese Merch-Geschichten gemacht habe für Calejón am Anfang, habe ich das auch nebenher, neben meinem Job gemacht. Da habe ich mir dann,
ja,
wenn jetzt mal irgendwie ein paar Tage länger unterwegs waren, habe ich mir dann dafür Urlaub genommen, unbezahlten in irgendeiner Form, und oder Festival-Weekender habe ich dann so, ja, ich fahre freitags, mittags früher von der Arbeit und, ja, mach dann am Wochenende Zirkus mit den Bands irgendwie so. Das war dann noch kombinierbar, aber ab irgendeinem Punkt war es dann einfach so, ich kann mich auf beides, halb ist irgendwie scheiße und ich will eigentlich auch so vom Herzen, ist mir klar, ich möchte da rein und ich möchte alles tun, um irgendwie in der Musikwelt zu landen, wo ich halt als Knirps schon immer hin wollte, seitdem man die Hatfield-Poster an der Wand hatte, so weißt du, und dann, wie gesagt, habe ich das halt einfach irgendwann mal, komm, setzt alles auf eine Karte und machst das jetzt halt.
Ja, weil, also ich stell mir das so vor, ich weiß das ja auch, dass das dann so ist, du musst dich ja irgendwann entscheiden, weil du hast irgendwann dann auch keinen Bock, dass du sagst, ey, die Wochenenden oder die Urlaubstage gehen jetzt dafür drauf,
total,
für deinen normalen Job, dass du sagst, du fährst jetzt mit Band XY mit, verkaufst Shirts, machst Merch, whatever, und sagst dann irgendwann so, weil du hast ja kein Wochenende so. Ne?
Ja, ja, voll.
So, ne? Das ist
so viel Spaß das macht, es ist halt Arbeit und es stresst dich.
Richtig.
Wenn du freitags wegfährst und irgendwie Montag früh von einem Festival-Weekender zurückkommst, dann... Ey, die wenigsten gehen dann eine Stunde später irgendwie ins Büro, dass sie um 9 irgendwie anfangen können, nochmal zu arbeiten. So, das ist, du bist so wuselig im Kopf und du bist auch einfach körperlich fertig. So, du hast irgendwie 14, 15 Stunden Tage. So.
Ja, und vor allem, wenn man, also das ist, ich finde, der Gegensatz ist ja schon ziemlich krass, wenn du dann wirklich jetzt einen normalen 9-to-5-Job in irgendeinem Büro oder was weiß ich hast und du tauchst ja in einer ganz anderen Fantasy-Welt einfach
ein. Ja, so, total, ne? Total.
So. Ja, und das ist jetzt nicht mal irgendwie, dass du einmal mehr irgendwie auf dem Festival bist, dir die Kante dann gibst und kommst dann verkaterst vielleicht ins Büro, sondern du lernst was ganz anderes kennen.
Total.
So, und das musst du auch erstmal dann voneinander trennen und das machst du einfach nicht, denn das geht einfach nicht so. Ne?
Ja, ich habe das auch ziemlich früh gemerkt, dass ich, wenn ich von Tour komme, echt immer auch so ein bisschen 1, 2, 3 Tage zum Akklimatisieren brauche. So, du musst runterkommen von diesem... von diesem Modus, in dem du bist, wenn du auf Tour bist, einfach so. Das ist, meine damalige Freundin war, die hatte da nicht so ganz das Verständnis einfach dafür, dass ich, wenn ich irgendwie von 3 Wochen Tour komme, dann einfach nicht am ersten Tag Halligalli machen kann. Da bist du, irgendwie stehst du neben dir einfach so ein bisschen, musst runterkommen von dem Modus und von diesem stetigen auf Draht sein Gefühl auch einfach irgendwie.
Genau, aber das ist ja auch, das hat zum Beispiel auch der Waller und der Dom ja auch in den Folgen mal gesagt, dass man manchmal als Außenstehender oder Außenstehende einen ganz anderen Blick darauf hat, wenn man so gar nichts damit zu tun hat. Und dass man natürlich dann auch immer denkt, egal ob du jetzt in der Produktion hinter den Kulissen arbeitest oder auf der Bühne letztendlich bist, dann ist ja nicht Party und alles ist geil oder sowas. So,
absolut, ne? Also nicht.
Einfach so, eine Plackerei. So,
das ist der absolute Mythos, der natürlich auch immer noch besteht.
Ja,
wird auch wahrscheinlich nie aussterben, aber es ist tatsächlich so. Also ich komme ja, wie gesagt, so ein bisschen vom Dörflichen und wenn man dann halt in der Heimat ist und die Leute halt fragen so, ja, und erzähl mal so, wie ist so hier Rockstar-Leben und so. Und es ist so, ja, ey, die meiste Zeit tun mir meine Füße weh und ich bin froh, wenn ich irgendwie in meiner Koje im Bus liege und meine Ruhe habe. So,
genau.
Weil ich halt den ganzen Tag wach bin, stehe, mit dreckigen Fingern auf der Bühne irgendwelche Sachen tape oder Sachen flicke irgendwie. Und ey, das ist, hat in den seltensten Fällen mit, weiß nicht, Klischee, Koks und Nuttenpartys zu tun. So irgendwie.
Schön, also Anführungszeichen schön.
Ja, ja, schon, ja, so, ne, also. Es ist halt auch immer die Frage, ob man da überhaupt der Typ für wäre, weil ich mal, aber ja, das ist, also habe ich selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Mythosform auch noch nie gesehen auf Tour tatsächlich. So, natürlich gibt's mal, hat man Abende, da sind viele Gäste da, man feiert und ausgelassene Stimmung, weil der Bus tatsächlich vielleicht mal 3 Stunden später fährt als sonst irgendwie und man jetzt nicht presst nach dem Load irgendwie in den Bus muss, damit man pünktlich da ist, dann gibt es natürlich auch mal Partys und man hat irgendwie eine gute Zeit. Also abgesehen davon, dass man im Normalfall sowieso eine gute Zeit mit den Menschen auch hat, auch wenn man einen Job machen muss. Aber ja, wie gesagt, so diese Party-Mythos muss ich leider die Blase platzen lassen, so, tut mir leid.
Tja, Leute, wenn er also die Illusion jetzt hattet, so, ne? Ja, aber das ist ja ein Stichwort, das ist ja, finde ich eigentlich auch ganz geil, dass du sagst so, Show ist jetzt vorbei. Es gibt ja nicht immer eine Aftershow-Party, weil man einfach ein Timetable hat und sagt der Tourmanager irgendwann, ey Freunde, wir müssen jetzt los.
Pass auf, ne? Genau, wir haben 3 Stunden Zeit, dann muss abgebaut sein, dann muss der LKW geladen sein und dann könnt ihr alle noch duschen, dann müssen wir aus dem Backstage raus und eine halbe Stunde später fährt der Bus.
Genau, weil der Club macht auch zu, so, ne?
Genau, wir müssen morgen früh um 10 in dieser Stadt sein, die ist 800 Kilometer entfernt, der Busfahrer muss los, so, und du siehst halt nicht viel, das ist halt, wachst morgens auf, bist in dem Laden und abends geht der Deckel drauf und dann fährst du wieder weg.
Genau, irgendwie. Und das ist, hast du mal ein Day-Off natürlich dann
dazwischen,
so, ne, klar, muss ja auch sein, je nachdem, wie jetzt der Tourplan gestrickt ist, so gibt ja auch Produktionen, wo da manchmal gar nicht stattfindet,
klar. Weil
aus Kostengründen, wenn du einfach sagst, ey, das muss einfach
Ami-Bands, durch, ne? Ey, die ziehen im Sommer auch, ey, 3 Wochen ohne Off-Days einfach durch,
so,
und das Respekt davor irgendwie. Das ist ja auch gerade für Sänger und ich meine, das ist auch so ein, ich finde, so einen krassen Metal-Schlagzeuger, ey, jede Nacht da irgendwie 90 Minuten Kasala.
Boah, ja.
Weiß nicht.
Also ich kenne das, also ich bin ja kein Sänger, aber du musst die Stimme ja auch einfach, die muss das ja auch mitmachen.
Klar.
So, ne? Und dann reicht ja eine Kleinigkeit, wenn du mal keinen Day-Off oder sowas hast, so, da ist alles zu viel sprechen, geht einfach nicht. So.
Total.
Und da muss man das Piano machen, weil du musst ja am Abend dann auch liefern können. So, ne? Und das ist ja jetzt nicht so, wie gesagt, dass man dann irgendwie danach ins geile Hotel dann auch fährt. Manchmal ist das vielleicht so, aber eigentlich, wie gesagt...
Ist nicht die Regel auf jeden Fall.
So, sondern es geht einfach weiter und... Ja, das kann man ja immer wieder sagen, aber die Illusion ist dann einfach manchmal bei den Leuten vielleicht ein bisschen zu groß. So.
Ja,
das,
klar. Es ist ja auch, ich will jetzt auch gar nicht per se irgendwie den Leuten so diese Vorstellung irgendwie nehmen, aber ja, wie gesagt, viele Leute, die das nicht so alltäglich halt eben vor der Nase haben, wissen halt eben nicht, was da alles im Hintergrund passieren muss, was da für eine Infrastruktur hinten dran steckt, damit jeden Abend in einer anderen Stadt ein solcher Zirkus irgendwie auftreten kann.
Ja, genau.
Also ich nenne es immer gerne Zirkus. Also natürlich sprechen wir von Konzerten.
Nein, aber das ist ja umgangssprachlich.
So ist ja, ja, klar. Das ist halt so ein Wanderzirkus einfach.
Genau. Da hat Strom manchmal gesagt, so ist hier The Kirmes nur mit Akten. So,
genau.
Ja
genau, bei mir ist Kirmes mit Kabeln. So.
So, ja. Ne, so, das ist ja auch alles, natürlich kann man, ich will das ja auch gar nicht, ich sowieso nicht absprechen, weil dann ist natürlich alles spannend und geil. Und wenn ihr jetzt natürlich den gar nichts gegen einen 9-to-5-Job, weil der hat auch einfach seine
Vorteile. Klar, so, absolut, ne? So. Absolut. Gerade wir hatten ja vorhin schon mal so das Thema so Finanzamt und Steuergeschichten und so, wenn man sich,
ui,
weißt du, da ist, also ja genau, das Fass wollen wir jetzt eigentlich gar nicht erst aufmachen, aber das zu dem Thema Vor- und Nachteile so. Also im 9-to-5-Job bist du halt einfach in deiner Struktur irgendwie, ist schon viele Dinge sind angenehmer und einfacher und entspannter. So.
Ja, und du hast ja, also man hat ja auch eine gewisse Planungssicherheit.
Total.
So, ne? Das darf man nicht vergessen, weil du guckst ja dann auch, klar, du kriegst ja auch frühzeitig, bist du ja gebucht, ne?
Ja.
Von den Bands. Und dann planst du so, du weißt ja auch dann automatisch schon so, je nachdem, wie der Tourrun ist, weißt du, ey, da kann ich einfach nicht, weil du bist nicht da.
Ja, voll.
Egal was ist, du bist nicht
genau, da. Genau, das ist also, das merkt man natürlich auch so im privaten Kreis halt oft, dass es dann, ich meine, natürlich Geburtstage, Feiern und all solche Dinge, kann man sehr oft, sehr früh vorab schon sagen, ja, sorry Muttern, ich schaff's nicht zum 60. weil da bin ich 1700 Kilometer entfernt von dir, um irgendwie Sachen auf- und abzubauen und irgendwie Leute zu belustigen. So. Und ja.
So, und das muss man ja dann auch, ja, ne, gerade, ne, du hast eine Freundin wahrscheinlich.
Ja. Yeah.
So, das muss ja auch dann auch
mit. Yeah,
ist einfach so, das ne?
Kann das auch nicht jeder dann irgendwie.
Nee, so, und natürlich ist da klar, man hat ja auch Verständnis dann dafür, so ist das nicht, aber du musst ja trotzdem so ein bisschen gucken, wie klappt das jetzt, wie klappt das nicht, so, ne? Und dann fallen Sachen auch manchmal, ja, muss man Abstriche machen im privaten Bereich, so, und da ist so ein 9-to-5-Job, manchmal ist der geil, weil du hast weniger. Du hast irgendwann Feierabend. Du hast natürlich auch irgendwann Feierabend, aber wenn du in der Koje wahrscheinlich liegst, weißt du auch, okay, morgen sind wir da und du
richtig.
Hast, ne, das rattert. Und du kannst erst so ein bisschen runterkommen, wenn das Ganze vorbei ist.
Voll.
Ne, und dann irgendwann bräuchtest du eigentlich nochmal auf jeden Fall, dann brauchst du Urlaub, so, ne?
So. Das, was ich meinte, also du kommst nach Hause und brauchst halt irgendwie auch echt erstmal, du musst dich akklimatisieren einfach. Da kannst du nicht jetzt direkt wieder, wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich nach Hause komme von Tour, ist echt so die ersten 1, 2, 3 Tage, man guckt, okay, boah, ich muss ja einkaufen, boah, scheiße, ich muss, weißt du, ich muss jetzt auch, okay, wie funktioniert dieses Leben nochmal?
Ja, genau.
So, das mag natürlich, ich spreche jetzt für mich, es mag natürlich dem einen oder anderen, der auf Tour ist, leichter oder schwieriger fallen, so, aber ich bin dann halt auch echt der Typ, das dauert dann halt ein paar Tage, bis ich, okay, ich muss jetzt mal wieder einen Rhythmus reinbekommen, ich muss mal, weißt du, Mittagessen selber kochen und so. Weißt
ja, genau. Du, wieder unter die Normalsterblichen.
Genau, weißt du, es steht jetzt nicht irgendwie, ich gucke jetzt nicht auf ein Daysheet, wo mir stundenplanmäßig draufsteht, was den Tag über passiert und wann das zu passieren hat, wo ich weiß, ah cool, 17:30 in einer halben Stunde gibt es Abendessen, so. Sondern, ja okay, ich muss mich jetzt wieder selbst um meine Struktur des Lebens irgendwie kümmern. So. Ich habe auch immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich auf Tour bin, da weiß ich, wie ich zu funktionieren habe und da funktioniere ich auch.
Mhm.
Und zu Hause ist das immer so ein bisschen, so dieses Leben. Okay, ja, spiele ich mal mit. So, mache ich halt mal mit. So. Aber es, ja.
Ey, wie gesagt, ich blicke da ja positiv neidisch drauf. Weil ich finde das Drumherum natürlich auch cool. Muss aber auch gestehen, natürlich, ich würde das auch alles gerne machen, bin aber auch trotzdem auch gerne selbst auf der Bühne, muss man auch
ja, sagen. Ja, total. Ich bin ja letztendlich auch nur dort gelandet, weil ich selbst auch dieser Typ auf der Bühne mal sein wollte. Ja. Und dann zeitgleich mit der Auflösung meiner Band kam im gleichen Jahr tatsächlich so der Einstieg da bei Callejon in diese Merch-Geschichte. Und dann war das halt auch so, ja gut, ich bin jetzt zwar selbst nicht auf der Bühne, aber ich bin sehr nah an allem dran und bekomme halt so den Einblick von diesem ganzen spannenden Leben. So, klar habe ich das mitgenommen irgendwie.
Man darf jetzt auch nicht vergessen, so, wenn du halt in dieser Tech-Welt oder in diesem Zirkus auch einmal dann drin bist und Leute einfach kennenlernst, was ja unweigerlich passiert.
Sofort, ja.
Und du ja, natürlich bist du das nicht und du aber keine Pfeife in dem Job bist, so, ne, das vernünftig machst, dann bleibst du den Leuten auch im Gedächtnis. Und nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, haben wir uns ja gerade noch mal kurz unterhalten, über Slipknot. Zum Beispiel der aktuelle Bassist, der V-Man, ist ja auch der ehemalige Tech zum Beispiel von Mastodon. So, ne? Und der baut übrigens auch Gitarre, mache ich ziemlich beeindruckend, finde
ich. Hast du auch, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal ein bisschen drüber gefasst?
Stimmt, doch, mit dem Dom, du hast mich recht. So. Und dann denke ich mir auch so, das ist ja eine Riesenszene halt irgendwie.
Klar.
So, ne? Und man ist irgendwie miteinander connected und so weiter und so fort. Und das eine führt ja manchmal auch einfach zum anderen. So, ne? Und das ist ja cool halt irgendwie dann daran. So, man lernt ja einfach Leute kennen.
Ja, das ist es auch. Also es ist gerade so dieses Vernetztsein. Und ich glaube, was natürlich auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, sei halt einfach keine Pfeife. Sei das jetzt, also im Sinn jetzt gar nicht mal nur fachlich.
Ja, weil
du kannst fachlich, und da wird es auch 1000 Typen geben, die fachlich wahrscheinlich mehr Pedals und mehr Gitarren und mehr Know-how haben als ich, weil die einfach Bock haben, sich das Wissen alles irgendwie auswendig anzueignen. Ja. Aber wenn du halt eine Pfeife menschlich bist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass dich Bands länger, also öfter als einmal mitnehmen, weil wenn du irgendwie 3 Wochen mit Leuten auf engem Raum unterwegs bist und sich da schnell entpoppt, der ist echt komisch drauf, mit dem haben wir keinen Vibe, mit dem fühlen wir uns auf der Bühne unwohl.
Ja.
Gerade als Musiker, so, das ist ja auch ein enorm wichtiger Aspekt, dass gerade auch wenn ich jetzt so an meine Beziehung zu meinen Schäfchen, sag ich mal so, zu meinen Musikern auf der Bühne irgendwie denke, man hat, das ist ein sehr krasses Vertrauensverhältnis zum einen und zum anderen auch so ein bisschen, ich bin für dich da, ich kümmere mich um dich, so, du kannst dich auf mich verlassen. Und selbst wenn das blöd gesagt, ey, selbst wenn das jetzt dein Asthma-Inhalator ist, den du aus dem Backstage brauchst, weil du ihn vergessen hast, ich kümmere mich für dich um, weißt du, du musst auf der Bühne am Start sein, I got you, so, weißt du.
Aber ganz ehrlich, genau sowas wünsche ich mir. Also wenn ich das aus Mokka-technischer Sicht einfach betrachte, weil ich denke mir auch so, ey, ganz ehrlich, wenn da technische einigermaßen funktioniert, ist das cool, aber das Zwischenmenschliche muss immer auf
uns. Absolut, ja, und ja.
Das hört sich jetzt ein bisschen an, du hast dann so diesen Papa-Aspekt. So,
ja,
ein
voll.
So, ne? Also einfach, dass du dann sagst, so, ey, die Jungs, die Mädels, die da vorne machen, so, ich hab das auf dem Schirm, ich weiß, was die brauchen.
Ja,
natürlich müssen die noch ihren Job trotzdem auch noch machen, aber du denkst ja immer noch für die mit. Und ich glaube, das macht auch den guten Tech in dem Fall auch einfach aus. So,
denke ich auch, ja. Das ist ein großer Aspekt des Jobs auf jeden Fall.
So.
Dass das Menschliche und so das Feeling und der Vibe mit den Musikern halt muss auf jeden Fall stimmen. So. Klar mag es das auch geben, und hatte ich natürlich in meiner Erfahrung irgendwie auch schon, wo du in einen Job on-off irgendwie reingebucht wurdest, da bist du dann halt mal da, machst deinen Job und fährst nach Hause. Aber da weiß man vorab meistens auch schon, okay, die haben eigentlich ihren Typen.
Ja.
Ich mach das halt mal eben so, die sagen mir, wie die es haben wollen, ich mach das irgendwie. Ja. Aber wenn du langfristig mit Leuten unterwegs bist, ist das schon fast der wichtigste Aspekt, dass man miteinander halt klarkommt.
Ja, und wir reden hier, also Musiker und Musikerinnen sind ja immer speziell. Ja,
klar,
so, gerade was dann so noch die Seitenfraktion noch angeht, so, ne, was da für Aspekte manchmal drin sind. Und ich kenne das ja in meinem Metier dann auch, wenn die Leute mir ihre Geigen dann vorbeibringen, dann wollen die ja auch, dass ich bin ja auch nicht nur irgendein No-Name-Typ, der dann einfach den Job da macht, sondern ich gucke dann auch, okay, wie will der das jetzt haben? Und wenn die Leute öfter bei mir waren, weiß ich dann auch so, okay, der will die Seiten lange so eingestellt
haben,
so und so und so. Und dann mache ich mir auch Gedanken darum, so, ne? Weiß, welche Seiten die wollen und so weiter und so fort. So, und deswegen, das gehört einfach mit dazu, so, ne? Und ich finde es mega.
So, ja, das freut mich, cool.
Ja, ich finde das auch, ne? Also ich höre auch selber ganz spannend zu, eigentlich möchte ich gar keine Fragen stellen. Ich möchte mal eigentlich morgen die Folge anhören und denken, boah, hoffentlich stellt der Typ jetzt noch coole Fragen. So, ne? So, finde ich höchst interessant. Aber wir müssen natürlich jetzt auch, haben wir uns nämlich gerade gar nicht mehr unterhalten, weil wir auch im Gitarren-Podcast sind.
Ja. Yeah.
Und du aber auch Gitarre spielst, ne?
Ja, genau.
Jetzt muss der ganz tiefe Nerds-Anteil muss natürlich jetzt noch kommen.
Hau raus.
Diese billige erste Frage. Was war deine erste Gitarre?
Ja, also was war die erste Gitarre? Das ist jetzt eine gute Frage. Also wenn man wirklich so davon ausgehen würde, die erste eigene, von meinen Eltern damals bezahlte, erste selbst von mir besessene Gitarre, ist tatsächlich eine Ibanez Randy Rhoads gewesen.
Der war aber echt?
Ja, es gibt so eine Randy Rhoads, ich weiß, also ich meine, sie heißt auch Randy Rhoads, ist auf jeden Fall so eine Olympic White,
ja.
Randy Rhoads Ibanez
Klampfe. Erzähl weiter, ich will natürlich jetzt einmal gucken.
Ja, klar, google dir das mal raus. Die liegt auch mittlerweile, dürfen das die Nerds nicht hören, aber liegt auch gerade so auseinandergebaut bei mir zu Hause, weil ich die schon ewig mal so die Macken irgendwie fixen wollte und irgendwie nur lackieren wollte. Aber das war meine erste von mir besessene Gitarre. Haben mir meine Eltern damals so zu den frühen Zeiten des Ebay-Kaufs im Internet irgendwie, haben mir meine Eltern damals bei Ebay geschossen. Und da war ich dann, weiß nicht, schätzungsweise mit 14 so ganz stolzer Besitzer einer brutalen Metal-Klampfe irgendwie. Natürlich noch nicht so mega gut im Spielen, aber zumindest schon mal optisch hat das alles.
Du hättest echt.
Fand ich das alles fett damals.
Du und der Walle, ihr hättet echt gut in eine Band zusammengepasst.
Ja, der hat auch mit der Jackson.
Von Jackson.
Ja, yeah, so, genau. Ja. Hast du sie gefunden?
Ja, ich hab die hier. Also, ja. Das wäre jetzt zum Beispiel sowas, oder?
Ja, genau, die ist das.
Wow.
Ja.
Richtig krass. Also, ist ja auch eine. Ist die Made in Japan auch? Weißt du das?
Ey, der Hals war tatsächlich auch mal gebrochen. Die wurde, also bevor ich die gekauft habe, damals schon, wurde die von dem Gitarrenbauer auch geflickt.
Ja.
Die hat übertrieben viele Macken. Ich glaube, da findest du wahrscheinlich gar keinerlei Informationen mehr auf dem ganzen Hals. Aber würde ich tatsächlich, also wenn dich das interessiert, bringe ich das nochmal in Erfahrung.
Sehr gerne.
Liegt, wie gesagt, wie schon erwähnt, leider gerade auseinandergebaut irgendwie zu Hause, weil das immer so ein Projekt war mit, die erwecke ich irgendwann wieder zum Leben, wenn ich die Zeit dafür habe. Weil gut, Corona hätte ich jetzt natürlich auch irgendwann mal die Zeit dafür bestimmt gefunden, aber irgendwie haben dann auch immer andere Sachen mehr Interesse und Vorrang gehabt. Und ja, das war meine erste, wie gesagt, von mir selbst besessene Gitarre.
Ey, krass, man lernt nicht aus. Wie gesagt, also Randy Rhoads, ich finde es auch, also doch, ich finde Randy Rhoads schon richtig krass.
Ja,
also,
krasser Typ auf jeden Fall.
Genau, also einfach, das habe ich ein paar Mal mal so für mich festgestellt, wenn ich mir so alte Sachen irgendwie von Quiet Riot oder sowas anhören oder die ersten Ozzy-Sachen mit dem. Ey, was der mit dem Gain, was man damals hatte und mit der Technik, die da rausgehauen hat, ist da einfach richtig krass.
Ja, halt auch ultra uniker Sound.
Wahnsinn,
ja.
Also wirklich, also Randy Rhoads einfach einer von denen, die auch viel zu jung und viel zu panne einfach gestorben sind. So, was für eine üble Story.
Einer von den leider viel zu vielen, denen das so irgendwie so erging, ja.
Genau, so, ne? Und ich wusste aber wirklich nicht, für mich ist Randy Rhoads immer Jackson. Ganz klar. Also, dass der bei Ibanez war wohl, ich meine, ist ja auch nicht so weit auseinander so, ne?
Und, ja, das stimmt schon. Aber ja, du hast schon recht. Also, Randy Rhoads assoziiert man eigentlich immer mit dieser klassischen Jackson.
Genau. Und weiß Randy vielleicht Rhoads auch mit den Punkten noch drauf und so weiter. Ne? Genau. Das ist schon. Genau, aber ey, auch wie gesagt, eine sportliche Gitarre zum Anfang.
Absolut. Ne? Ja, ich war halt damals schon immer so, mir konnte es irgendwie gefühlt nicht extrem genug sein. So. Mhm. Und ich war halt da auch schon so auf dem Trip. Ja, mein Gitarrenlehrer nervt mich da jetzt mit so.
Also hast du auch Unterricht?
Ja, ich hatte damals auch Unterricht. Mein älterer Bruder hatte halt, von dem habe ich das auch echt einfach übernommen. Der hat halt Gitarre gespielt und dann fand ich das interessant, wollte das auch machen.
Ja.
Hatte dann auch Unterricht, aber am Anfang auch erstmal natürlich irgendwie so, war der Ansatz klassisch Akustikgitarre erstmal lernen.
Jo.
Und da habe ich aber irgendwie nach einem Jahr schnell gemerkt, ey, weiß nicht, bist du mit 13, 14 dann auch in einem Alter, ich will jetzt nicht mit so einem Holzding hier rumsitzen, so ich will Hetfield, so, weißt du, genau. Kirk Hammett, so, weißt du, das will ich machen, so, natürlich in sehr weiter Ferne damals das zu können, aber so, ja, da will ich irgendwie, das will ich machen, das finde ich geil, lange Haare und Heavy Metal, so. Ja,
und dann nicht mit einer Klassikgitarre
rein. Und dann genau nicht mit einer Klassikgitarre, das geht ja gar nicht so, und dann irgendwie mit den ersten E-Gitarren von meinem Bruder dann halt irgendwie so meinem Gitarrenlehrer gesagt, pass auf, ich will jetzt mal was Richtiges spielen, so, und dann, ja, mit der ersten eigenen Klampfe fing es dann auch an, so hat man sich halt an den Metallica-Songs und so dann damals vergangen irgendwie und dann seine ersten Schritte gemacht auf jeden Fall.
Eigentlich auch genau mein Werdegang.
Ja, also, ne, also habe ich ja auch in den Folgen schon verfolgt und dachte auch echt so, ich habe zu Hause immer irgendwie mitgesprochen und dachte, ah geil, ja, das ist genau wie bei mir.
Ja,
so.
Aber das ist ja...
Man sieht sich irgendwie dann in so, also fand ich voll interessant in den Gesprächen mit deinen anderen Gästen auch, sich selbst auch irgendwie ständig wiederzusehen und so. Ja, geil, auch krass, es geht auch, also anderen Menschen ging es auch so. Und diese absurden Dinge, die passiert sind damals, haben andere Menschen auch so gemacht und ach, total geil irgendwie.
Tja, da gab es da, doch, YouTube kam ja dann irgendwann Mitte der 2000er dann raus, so, ne?
Ja.
Und wir mussten dann aus anderen Sachen noch zehren, so.
Total.
Da
So. Also ich weiß nicht, ich habe so Tabs und sowas, so, gab es damals nicht so. Da warst du froh, wenn es bei mir in der Musik, also das gab es bestimmt irgendwo, aber ich weiß nicht, wann wir unseren ersten Internetzugang zu Hause hatten. Da habe ich schon, da war ich froh, wenn ich in der Musikschule mal irgendwie, weiß nicht, AC/DC-Noten auftreiben konnte. So, da war es schon so ein bisschen, oh ja, geil, ein bisschen mal was anderes als jetzt irgendwie irgendein Quatsch, den mein Gitarrenlehrer mir damals halt vorgesetzt hat.
Genau, und ich meine, dieses Tap-Ding ist ja trotzdem auch, wie gesagt, was für Welten dir das dann eröffnet.
Ja,
wie geil das einfach ist, das dann zu können.
Du kannst super easy, ziemlich unkompliziert deine Lieblingssongs lernen. So, alles andere ist dann nur halt auch hinsetzen und machen und üben.
Ja.
Aber das kann im Endeffekt jeder irgendwie sich hinsetzen und üben. So, das.
Und das musst du jetzt nochmal, das münzt jetzt nochmal auf, nehmen wir mal einen Randy Rhoads, einen Gilbert, alle Guitar Heroes, weißt du was? Die haben das ganz anders gemacht.
Ja, krass. So total, wie haben die das damals?
Also das ist ja, das hört sich, also für mich ist das manchmal auch in Anführungszeichen, weil das heißt unvorstellbar, das ist auch nicht, aber dann geht es ja wirklich darum, du holst dir eine Platte, legst die dann auf und dann spielst du dann irgendwie zu Hause
voll nach. Du hörst und übst so lange, bis du rausfindest, wie das, was du hörst, irgendwie zu funktionieren hat offensichtlich. So.
Genau.
Das ist total krass.
So, und also ich kann das ja nachvollziehen, weil ich habe mich ja damals auch hingesetzt und ich habe Sachen auch rausgehört, weil ich irgendwann auch gelernt habe, okay, die Person, die das jetzt getappt hat, die hat das manchmal gut gemacht, aber manchmal
war das auch schrottig. So,
genau.
Dann hast du direkt gemerkt, das kann in dem Tuning, macht das überhaupt keinen Sinn. Das muss tiefer getuned sein. So wie, ich weiß gar nicht, ob das mit dem Dom in der Folge war, wo ihr meintet auch, dass man dann irgendwie, wenn man mal, als man die tiefen Tunings entdeckt hat und dann gemerkt hat, so
Ja, genau, das war auch.
So, okay, krass, das eröffnet ja völlig neue Welten.
Natürlich, genau, wenn du dann versuchst, irgendwie Slipper oder irgendwas nachzuspielen auf E-Standard,
dann ist das immer komisch. Irgendwie ist das nicht richtig so, ja, total.
So, und das ist ja, und da muss ja erstmal dein Hinterkopf vor allen Dingen auch mal, gut, früher wurde ja relativ wenig runtergestimmt, muss man auch dazu sagen.
Ja, so, vielleicht mal, ich weiß nicht, Halbton so.
Genau, in meinem Megadeth hätten einen Halbton auch schon einen relativ.
Ach, ist auch kackegal, aber das war schon immer so das Höchste der Gefühle mal.
Genau.
Oh, ein Halbton tiefer gestimmt. Oh, deswegen klingt das auch so heavy auch irgendwie so.
Richtig.
Heute kommen dann die Bands mit 8 Saitern an, irgendwie auf Lach mich tot runtergestimmt und denkst dir, ja, okay.
Wir haben das gerade ja mal kurz angerissen, obwohl ich, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, glaube ich, so auch die Herangehensweise, wie du heutzutage an Gitarren üben und sowas rangehst. Und das ist ja nichts Neues, das war auch schon vor 10 Jahren zu YouTube so, du gibst irgendein Gitarrenstück ein und dann kommt irgendein 10-Jähriger und der spielt ja dann einmal so runter.
Richtig. Also ist und du so hinterfragst einfach, was die letzten 20 Jahre bei dir musikalisch passiert ist, wenn das ein 10-Jähriger halt macht und du denkst dir, okay, ja,
so,
ich verkaufe meine Klampen.
Genau, lass mal bleiben, so, ich mache was Neues.
Ich,
so,
ne? Genau, ich spiele Fußball.
So, genau. Oder da. So, ja, genau. So, da ist, glaube ich, am besten.
Ja, genau.
Du musst noch nicht mal in Shape sein.
Kannst du auch, genau, wenigstens noch ein Bierchen trinken.
Genau, und trägst ein geschmackloses Trikot,
ja, und
hast einen coolen Namen.
Bierbauch schickt sich auch super für den Sport irgendwie, alles
und
geil.
Und die Leute flippen vollkommen aus, wenn du das spielst.
Ja.
Ne? Ja, aber ich find's krass, also das ist ja, glaube ich, so, nee, anders. Ich will jetzt auch gar nicht so viel Redezeit haben, aber ich habe mal irgendwann, als ich noch aktiv Gitarre und Bass gelesen habe, so, ne, da war mal ein Interview mit John Frusciante von den Chili Peppers.
Ja.
Und John Frusciante hat gesagt, dass er tierischen Respekt vor den ganzen Shredderer-Jungs hat, vor Steve Vai, Joe Satriani, Gilbert, weil die natürlich die Gitarre nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben haben. Aber der sagt auch so ein bisschen, das kann auch abschrecken, weil das so unspielbar manchmal ist. So,
absolut,
ne?
Absolut. Ey, das ist ja das Ding. Du kannst dir natürlich jetzt irgendwie Satriani-Tabs holen, aber spiel das mal mit dem Feeling,
dass genau
dieser Typ das spielt. Ja. So, ich weiß nicht mehr, wer das war. Ich meine, das war ein guter Kollege im Studio mal, der sagte so, ja, egal was du für ein Equipment hast, der Ton kommt aus deinem Finger. Also,
da schreibt kommt der euch Ton. Das auf.
Ja, ist wirklich so. Der Ton kommt aus deinem Finger, was nicht heißen soll, dass aus meinem Finger jetzt notwendigerweise ein guter Ton rauskommt, nur weil ich weiß, dass das der Fakt ist.
Ja.
Aber ey, der Ton kommt eben aus dir heraus.
Genau.
Das Instrument überträgt diesen Ton, den du spielst. Aber ein Joe Satriani, der einfach, also um jetzt ihn als Beispiel auch zu nehmen, dieses Feeling und wie der Sachen spielt, gerade jetzt hier Surfing with an Alien,
die
kacke ich heute noch komplett drauf. Ich habe es irgendwie vor ein paar Monaten mal wieder für mich entdeckt, so nach ewig nicht gehört haben. Und dachte einfach, boah, dieser Typ, so, boah, ich will das können. Boah, wie gern ich das können würde, aber ey, wird wahrscheinlich immer unerreicht bleiben. So in, klar kannst du üben und das irgendwie geil machen, aber ist immer noch kein Satriani am Ende.
Das ist natürlich leider nicht so, ne? Oder Steve Vai, die Passion Warfare, das ist auch, da sind auch Killer-Sachen natürlich dann drauf. Und nehmen wir das jetzt mal, münzen wir das mal jetzt alles zwischen 2000, ich sag mal 10 bis 2020, 21 und nehmen wir jetzt mal die ganze Gen-Fraktion dazu.
So, ah, Alter.
Ey, also ich habe natürlich auch von Tosin Abasi natürlich auch Respekt vor
dem Typen. Klar, so, musikalisch, ey, ich raff nicht was, also.
Genau,
also. Ich kann das, ich ja, das ist ein krasser Typ und. Ja. Ich kann das, aber das, ich verstehe das alles nicht. Das ist mir zu viel.
Ist so, ne? Also genau, also ich habe die ersten Sachen gehört und dachte so, ey, das ist, also ich sag dazu halt immer, gut, da gab es vorher auch schon, das ist halt so Endgegner-Mucke.
Absolut.
Die halt, ne, die halt irgendwo bei irgendeinem Videospiel
natürlich
läuft. So, ne? So, ob da Tekken ist oder sowas, das läuft im Hintergrund. Und dann hat Hermelie schon mir versaut, so, ne? Mit seiner Dragon Force.
Yeah.
Ich habe so viele Leute bei mir in der Stufe gehabt, die immer sagten, ey Paul, lass mal jetzt hier, wie heißt das, Guitar Hero spielen, so, ne? Kannst du Hermelie und so?
Oh.
Und ich so,
boah,
ey, komm, geh weg damit. So gar keinen Bock. Und das hat mich schon extremst abgeschreckt, so, weil das ist mir dann einfach zu viel. Was heißt Show-off? Ey, ein Tosin Abasi, der bringt auch sau viel Gefühl rein. Er hat auch richtig coole Groove-Songs.
So, um Gottes Absolut. Willen, so. Also ich will auch, würde auch ihm jetzt nichts absprechen wollen, so klar. Aber es ist mir halt echt, mich überfordert einfach der Input, der aus diesem ganzen Ding da rauskommt. Das ist so.
Und sich dann,
too much.
Ja, und der hat vor ein paar Wochen, hat er, also das muss ich ja sagen, finde ich ja, das ist auch ein spannender Aspekt. Der gehört ja auch zu den Leuten, die sich ja mit ihrer eigenen Gitarre-Company selbstständig
gemacht
haben. Er war lange bei Ibanez und macht ja jetzt seit, ich glaube, 4, 5 Jahren oder 5, 6 Jahren dieses Abasi-Konzept und lässt die von Grover Jackson aber bauen, so was auch völlig in Ordnung ist, weil der Typ einfach ein riesen Standing hat.
Ja.
Und die gehen natürlich dann aber auch zu ganz schön horrenden Preisen so weg. So,
ne? Klar, sind halt natürlich auch Liebhaber und Fanstücke. So.
Genau.
Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die qualitativ nicht auch wahrscheinlich ultra hochwertige Gitarren sind. Aber da bezahlst du wahrscheinlich auch einfach für den Fact, dass das halt dann auch dieses Instrument ist, was es eben ist.
Genau, die kriegst du nur als Unikate quasi, also aus dem Custom Shop, obwohl der jetzt, glaube ich, auch eine Made in Japan-Serie anbietet. Weil ich aber sagen wollte, der hat so eine so ein Contest angeboten. Also der hat quasi eine Chord-Progression vorgegeben. So, ja, und dann krass, solltest du das quasi dann für dich arrangieren. Das durfte aber nur eine Minute lang sein. Und das dann mit einem Hashtag dann versehen. Und das musstest du bei Instagram dann hochladen mit den richtigen Hashtags. So.
Okay,
und
also eine geile Online-Competition.
Genau, ausgemacht. Und der Gewinner oder Gewinnerin hat eine Abasi-Konzert dann bekommen.
Das ist natürlich eine geile Aktion auf jeden Fall.
Fand ich auch so. Ne? Und dann siehst du natürlich dann aber auch so, also alleine dieser Hashtag war so voll mit Videos und da war eine Person besser als die andere. Und ich dachte so, okay, das ist einfach echt krass, weil das hatten wir gerade ja im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt, die Möglichkeit, die du einfach hast, an die Gitarre ranzugehen, wie du dir auch Sachen arrangieren kannst, wie du Sachen Home-Recording-mäßig machen kannst.
Ja.
So, also du hast ja jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, Easy Drum oder Schieß mich tot, sondern du hast Drum-Programme, ey, die hören sich einfach an wie ein Drummer.
Das ist brutal, ja, wenn du dann Ahnung hast, wie du das programmieren musst, hast du da Drumkits, wo du abkackst, das klingt direkt fett.
Ja.
Gerade auch für, jetzt mal so für den heutigen klassischen Endkonsumenten am Telefonendgerät irgendwie, der sich das reinzieht, so, da wirst du umgeballert und denkst dir, boah, ist das fett.
Ja.
Das hat jemand bei sich im Kinderzimmer gebastelt, so,
weißt du,
am Ende des Tages.
Richtig halt so. Und dann denke ich mir so, da sind wir uns ja dann sehr gleich, wir sind dann in unserer Jugend gewesen und haben dann irgendwie teilweise, ich habe Guns N' Roses einfach über meine Anlage laufen lassen, wenn das Solo kommt, habe ich dann damit improvisiert.
Ja,
so, ne?
Absolut, ja, habe ich auch. Ich habe meine ersten Platten habe ich dann auch so laufen lassen und dazu gespielt. So. Und auch so meine ersten, hatte ich ja auch vorhin erwähnt, so meine ersten Gehversuche mit Songs schreiben, das habe ich gemacht mit einem Tape-Deck von meiner Oma damals noch, das ein Mikrofon halt irgendwie dran hatte, wo du irgendwie dann auf Leerkassetten irgendwie aufnehmen konntest. Das habe ich vor meinen Verstärker gestellt, habe da meine Rhythmusriffs drauf geballert und habe das dann abspielen lassen und dazu dann halt irgendwie weiter gebastelt. Und
er ist so puristisch und es funktioniert. Und es funktioniert
auch heute noch. Klar, also würde heute noch funktionieren. Ja. Natürlich, die Einfachheit, die dieses Album heutzutage ermöglicht, da irgendwie alles zugänglich zu haben, würde man es vermutlich nur noch aus nostalgischen Gründen vielleicht mal wieder tun.
Ja, du musst dich ja auch mit Recording auch auseinandersetzen,
was
du dann auch machst. So, ne? Und vor allen Dingen, das ist ja auch das krass, da hört sich ja auch alles, weiß ich nicht, nimmst du jetzt irgendeinen Instagram-Gitarristen oder eine Gitarristin und die kennt man so nicht, aber haben trotzdem auf ihrem Social-Media-Profil so und so viele 1000 Abonnenten. Und die bringen dann in Eigenregie halt einfach so ein Gitarrenalbum raus.
Ja.
Und dann ist aber trotzdem so, also vielleicht auch natürlich keine mega Top-Produktion, aber nicht, das hört sich nicht nach Probe
an. Aber genau, es hört sich nicht nach irgendeinem Müll an, so, sondern du merkst halt, okay, die Person hat vielleicht nicht so die mega Recording-Skills, aber das Produkt an sich ist trotzdem immer noch stimmig. So. Und du siehst halt, ey, da sind, wie gesagt, Kids, die halt einfach mal im Kinderzimmer halt irgendwie solide Produktionen auf die Beine stellen, von denen man, wo man früher mit seiner Garagenband, sag ich jetzt mal, echt vielleicht auch noch ein paar Mark zu viel bezahlt hätte, sowas irgendwo machen lassen zu können.
Ja, was? Also ich find's krass und ich finde so dieser, klar, da ist natürlich auch Jared Dines, muss man da auch, glaube ich, auch
krasser erwähnen. Krasser Typ,
ne? Ja, ja, absolut. So. Also der Gitarre-Influencer
Nummer 1,
würde ich behaupten. Definitiv so, ne?
Er macht viel, also ich feiere nicht alles ab, was er macht. Er hat auch hier und da mal ein paar Videos, wo man merkt, das ist irgendwie, der muss die Leute bei Laune halten. Da gehen vielleicht auch die Ideen mal aus,
ja, und genau.
Irgendwas Lustiges machen. Aber der hat auch viel Kram, wo ich denke, krass, ey, der hat auch irgendwelche Competitions irgendwie in letzter Zeit auch wieder gemacht. Ich dachte, ey, krass, wie viele Leute er einfach dann auch damit irgendwie zusammenbringt und connectet und wie viel geilen Scheiß man sieht von Jungs, Mädels, in jungen Alter, also ältere Leute, alles dabei irgendwie, ist total geil.
Finde ich auch, also der ist so, klar, der ist ja über die Jahre auch noch viel größer geworden so und dann muss natürlich irgendwie Leute auch im Kacken halten so, ne?
Klar.
Und, aber
will ja auch sein Geld damit.
Natürlich so, ne?
Man hat auch erkannt, ey, dass ich, okay, es ist mein Business, ich mach das und dann musst du halt die Leute auch am halt dabei halten. So.
Genau, so und nichtsdestotrotz, der hat ja auch nochmal diese, auch so die Gent-Fraktion ja auch nochmal nochmal so ein bisschen gepusht, so, ne? Und ich muss gestehen, so wie gesagt, so, ich bin da auch so ein bisschen raus. Ich bin auch, das feiern ja auch voll viele bei Periphery, das kickt mich, was heißt, das kickt mich auch nicht so.
Das ist bei mir ähnlich, ich erkenne das an als das, was es ist. Und ich weiß auch, was da technisch und musikalisch dann vielleicht auch dahinter steckt. Ja. Aber ja, das kickt mich tatsächlich persönlich auch einfach nicht. Das soll dem Ganzen jetzt nichts absprechen.
Nee, ist halt, ich finde, glaube ich, auch das Krasse daran ist so, dass heutzutage, dass die Gitarristen und Gitarristinnen ja noch nicht mal nur noch eine Signature-Gitarre oder ein Signature-Pedal haben, sondern du kriegst ja auch schon so Signature-Software und Signature-Plugins.
Du kriegst dann die Camper-Bundles irgendwie von den Leuten. So, dass, ja, da gibt's alles.
Alles. Richtig krass.
Ich weiß noch, ich war als Kid dann mal froh, wenn ich irgendwie ein Plektron von der Band in der Hand hatte oder so irgendwie. Und heute ist alles zum Greifen nah, ob das jetzt bezahlbare Signature-Klampfen sind. So gerade irgendwie so Signature-Klampfen bei LTD kriegst du zu vernünftigen Preisen. Also es ist nicht mehr so, wo du das Gefühl hast, boah, ich brauche 5000 Mark, um mir jetzt eine Hetfield-Signature-Klampfe irgendwie irgendwo zu kaufen. So. Das ist heute alles ein bisschen zugänglicher. Und dann gibt es halt eben auch Software, gibt alles.
Ich kenne Leute, die haben mal 90 Euro für ein Pleck von Slash bei eBay ersteigert.
So war das
damals. So war das damals. Ja. Also ich weiß auch, dass die Person das Pleck immer noch hat und es heute immer noch glaubt, und dass Slash damit natürlich auch gespielt hat.
Ja, ich glaube, der Glaube ist, es sollte auch da bleiben, dass man da nicht irgendwie...
Ja, aber ja. Soll es geben, so, ne? Ich habe mich auch mal für ein Pleck bei Metallica 2004 auch geprügelt.
Also... Ja. Habe ich mal beobachtet, wie Menschen das getan haben. Ja, gibt es. Ja,
ich habe nicht gewonnen, ich habe es auch nicht bekommen.
Ah,
ich habe es unter der Handfläche gehabt. So. Und dann waren aber irgendwie so 10 Metalheads, die mich dann da
runtergeboxt
haben. So. Und dann habe ich gemerkt, okay, ich habe keine Chance.
Ja, nee, das so viel ist es einem dann unter Umständen auch nicht wert. Ja.
Aber ich war trotzdem ein bisschen traurig.
Ja, so, das glaube ich.
Was wollte ich sagen? Ach, wir können uns ja echt darauf einigen, das hat sich... einfach extremst geändert.
Ja, ja, voll. Also,
Wahnsinn.
Also, es ist auch so, ich finde das überwiegend zum Positiven, weil es ist natürlich cool, wenn, ich nenne es jetzt mal so die Kids, ich bin jetzt kein alter Steinalter-Typ oder so, haben wir ja festgestellt, aber trotzdem, so, wenn man dann sieht, dass halt echt in sehr jungen Jahren, die schon einfach die Möglichkeiten haben, geilen Scheiß zu machen,
ja,
go for it an alle, so macht das.
Genau.
Seid froh über das, was es jetzt gibt.
Ja.
Und die Möglichkeiten, die ihr habt, und nutzt das auch so, weil da passieren offensichtlich viele geile Dinge, die uns halt damals noch einfach vorenthalten waren. Irgendwie.
Das muss man sagen, aber der Vorteil ist, glaube ich, auch, aber das weiß ich ja nicht, wie die, sagen wir mal die Kids.
Ja, also, ja, das klingt immer so salopp.
Genau, ja, also genau. Vielleicht sind die Leute am unserem Alter.
Ja, ja, eben.
Aber natürlich ist das A und O immer noch, ist natürlich auch geil, wenn du alles programmieren kannst, aber sobald ihr, wenn ihr immer nur programmiert habt, wenn ihr mal mit einem richtigen Drummer in den Proberaum zum ersten Mal geht,
ist halt das ganz anders.
Genau. Also wenn, ne, der wird halt wahrscheinlich erstmal nicht so spielen können, wie ihr programmiert habt. Und das muss man, also ich weiß, ich finde immer, in den Proberaum zu gehen mit einer Band ist immer ein Kampf. Also am Anfang. Also
es ist bevor man. Ne? Ja, es ist vor allem auch ein erstmal ein nüchterner Moment meistens. Also natürlich kann jeder seine Hausaufgaben zu Hause zu 100% gemacht haben, ja. Aber das, du hast ja zu Hause nicht die Situation, das Feeling von anderen Musikern irgendwie mit deinem irgendwie kombinieren zu müssen. So, genau. Das kommt halt einfach im Proberaum auch erst.
Ja, und das, also auch der Sound ist dann, also ne, wir gehen ja davon aus, dass jetzt jeder nicht den geilsten Proberaum vielleicht am Anfang hat.
So, ey, ne? Was ich für Schimmelbuden schon gestanden so, habe. Mit jeder Musiker, also die meisten nehme ich mal an, auch kennen, man hat immer schon mal den einen legendären Proberaum mit seiner Band in der Bandgeschichte, wo man noch mit Schrecken und gemischten Gefühlen zurückdenkt. Natürlich oft auch mit coolen Geschichten verbunden, aber ja, so die klassische Schimmel-Kellerbude hat irgendwie jeder schon mal irgendwo gehabt, glaube ich.
Hier muss ich Shoutout ans Julius Leberhaus in Essen einfach sagen. Also gar nichts, ne, gegen das Julius Leberhaus, aber ich weiß nicht, wie die Proberaum-Situation da immer noch ist, aber Mitte der 2000er haben sich natürlich dann viele Bands immer diesen einen Proberaum geteilt. Ja. Und da waren dann immer sehr viele Bierflaschen,
Pfandflaschen-Chaos sowieso.
Wahnsinn.
Das gehört in jeden gut eingerichteten Proberaum, gehört der Pfandhaufen der Schande irgendwie. Das gehört dazu.
Natürlich, also ey, da muss man aber auch durch, muss man dazu sagen, ja. So, ne, dass man irgendwo noch in der Bierlache noch steht, auf dem Boden noch kleben bleibt. So.
Und auch der gute Geruch, der sich dann so gerade im Sommer irgendwie ein bisschen ansammelt, das gehört dazu.
Das gehört dazu.
Das liftet den Spirit auch so.
Natürlich. Ja. Und auch ein Tipp, ne, von denen, die durchgemacht haben, auch wenn der Gemeinschaftsproberaum, wenn man denkt, ah, da ist ja ein Schrank, da kann ich mein Equipment ja lagern. Don't do it. Macht es nicht.
Equipment, was in so Schränken gelagert wird, verschwindet halt oft auch einfach mal irgendwie.
Exakt.
Also vorsichtig.
Ja. Genau. Und auch selbst wenn man dann die also ich weiß nicht, wie das in Südhessen sagst.
Ja, du, genau. Sagst. Lorsch heißt das kleine, beschauliche Dörfchen, wo ich groß geworden bin. Ja.
Gab es da, also da hat man hier im Ruhrgebiet, war früher, ich weiß nicht, ob es das Thema noch gibt, Luftschutzbunker, so große.
Ja, das ist in Duisburg und so in der Gegend auch, sind genau. Oft irgendwie Bunkerkonzepte für Proberäume.
Genau, so. Und da hat man natürlich auch lange einen gehabt. Und selbst da, die wurden auch mal gerne aufgebrochen. Also ja, okay, ist auch krass. Immer sehr, sehr beliebt gewesen. So, ne? Also ich bin immer so, Equipment im Proberaum zu lagern, wirklich nur dann, wenn du schon weißt.
Das ist wirklich safe.
Mehr oder weniger.
Ja, so, ja.
Ne? Genau, also weil sonst.
Wobei auch da habe ich eine Anekdote vielleicht, ey, weil selbst das ist ja auch nicht immer gewährleistet, dass das notwendigerweise bedeutet, dass dein Equipment sicher ist. So, ich hatte natürlich auch schon die klassischen Kellerbuden, Shoutout an FT Keller GmbH. So, da war der klassische Schimmelkeller. Da sind wir damals bei der damaligen Band meines Bruders irgendwie mit untergekommen. Und da habe ich nichts stehen lassen irgendwie. Das war, ich nehme mein Equipment mit. Wobei damals habe ich natürlich auch noch so meinen Bruder immer angeschnurrt, sein Equipment benutzen zu dürfen, weil Teenager hast du jetzt nicht Kohle, dir mal einen 5150 zu kaufen oder so irgendwas. Ja. Aber als wir dann in Lorsch in unserem Dorf tatsächlich auch dann mal einen Proberaum hatten, war das über so einer Logistikhalle. Die haben da, weiß nicht, Eistee, Süßkram irgendwie in so einer Logistikhalle Disposition gemacht. Und da oben drüber hatten wir einen Proberaum. Und da weiß ich noch, habe ich damals von meinem Zivi Endgehalt. Da kriegt man irgendwie immer so doppelten Sold vom Zivi.
Ja, stimmt, ja, genau.
Da habe ich mir damals schön hier meinen. Ich glaube, das war dann der Nachfolger, der 6505 Plus von Peewee.
Ja, genau.
So das neue.
Ist das gleiche Ding letztendlich ja nur, genau. Nur halt ohne Eddie.
Genau. So den hatte ich dann halt mir damals von so diesem Sold irgendwie, dem Entlassungssold halt gekauft, irgendwie ganz stolz. Und hab den dann, weiß ich noch genau, das war irgendwie echt 3 Wochen vor Weihnachten habe ich den bekommen. Und das war halt irgendwie so mit Schließanlage, das Gebäude, das war alles safe. Da kam alle Stunde nachts irgendwie so eine Security-Firma, die geguckt hat, das Gelände ist safe. Also da habe ich das halt ruhigen Gewissens stehen lassen. Und habe dann tatsächlich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich meine, es war einen Tag vor Weihnachten, einen Tag vor Heiligabend, von dem Drummer-Kollegen von der anderen Band einen Anruf bekommen, so ey du, kannst du mal in den Proberaum kommen, hier ist irgendwie ein Wasserproblem. Und ich schon, ja okay, weißt du, noch nichts Schlimmes erwartet.
Immer noch so,
Dupdido. So, ja, ist vielleicht irgendwas, eine Pfütze jetzt im Proberaum oder so. Und als ich dann dort ankam, kam mir Alex, der Schlagzeuger, der besagte, dann schon die Treppe runter entgegen, total entgeistert, total blass, einfach fertig mit der Welt, kein Wort gesagt.
Jo.
Und ich gehe da hoch und dann sind halt einfach, weil es zu kalt war, die Sprenkleranlagen irgendwie kaputt gegangen. Da sind irgendwie solche, ich nagel mich nicht drauf fest, was der technische Hintergrund da ist, aber irgendwelche Stöpsel geplatzt, die dann veranlasst haben, dass halt die Sprenkleranlage losging und dann wohl offensichtlich auch nicht irgendwie kurz losging, sondern die ist halt dann mal eine Stunde gelaufen oder so, oder wie lange so eine Sprenkleranlage halt läuft. Und ich kam in diesen Proberaum und wirklich durch die Tür reingeguckt und sehe so, weiß nicht, so Fullstacks mit Wassertropfen und Gesangsanlagen, alles, Schlag, alles nass einfach und
ja.
So ein Tag vor Weihnachten und das war auch schon so, oh, okay, shit, fröhliche Weihnachten. Also selbst wenn es in einem sicheren Raum eingeschlossen ist,
kann alles passieren.
So. Kann alles passieren. Am besten immer Case drum.
Genau.
Weiß nicht, Deckel drüber, was auch immer, Schutzmöglichkeiten auf alles irgendwie gefasst sein.
Genau. Und ich meine, man kann ja dann auch von Glück jetzt, sagen wir mal, sagen, wir reden jetzt hier vom Amp. Bei einer Geige ist das nochmal...
Komplett vergessen. So.
Genau.
Ich meine, bei den Amps war es überwiegend so, die Röhren-Amps, die waren nicht an. Also waren nicht an.
Genau, die lässt dann trocknen.
Die lässt dann trocknen und irgendwie aufgemacht und sauber gemacht,
genau,
irgendwie. Und ich glaube, echt 99% der wichtigen Gerätschaften haben auch noch funktioniert, jo, tatsächlich. Also standen da jetzt keine Geigen irgendwie rum.
Nee,
aber die hättest du halt vergessen. Also wenn da eine Stunde Wasser drauf läuft, so, weiß nicht, was das nicht...
Ist, also ist alles für den Arsch so. Und also gut, wir haben auch mal zweimal einen Wasserschaden im Proberaum gehabt. Einmal letztes Jahr und dann 2014. Ist aber auch alles safe noch gewesen.
Ja.
So, ne? Weil wir, also ich lasse meine Gitarre nicht im Proberaum stehen, einfach weil ich da... Also
ich mach die auch gerne zu Hause.
Genau,
finde ich auch. Meine Gitarren, die habe ich zu Hause irgendwie.
Finde ich auch. Ich bin da eher so, ah nee, ich will die lieber dann bei mir haben, dann schleppe ich die auch gerne mit mir rum. Und nee, da war jetzt auch, der Teppich war dann nass und dann ist irgendwie Mischpul nass geworden, aber da haben wir genauso noch aufgemacht, trocknen lassen und
fertig. Genau, in Ruhe lassen erstmal und dann...
So, und ich habe ja die ein oder andere Gitarre dann auch mal, die wirklich einen Wasserschaden dann auch mal hatte. Ey, Freunde, da ist, also da ist nicht viel zu retten, aber... Ich habe ja, die ist ja sehr aktuell, eine Jackson gestern bei mir in der Story auch drin gehabt.
Die so die sehr clean war.
Genau, du? Die also ja, eigentlich in NOS-Condition
fast war.
So.
Wow.
So, und ja. Die ist jetzt kein Wasserschaden, aber die stand auch jahrelang einfach wahrscheinlich im etwas feuchteren Proberaum. So, ne? Und was da natürlich dann passiert, sieht man ja dann
ja,
so.
Ja, offensichtlich. Ne? Ja, das Ding war auf jeden Fall nicht so geil im Zustand.
Nee, so. Und natürlich ist jetzt da so das Ding, dann überlegst du, was machst du jetzt da noch? Aber man hat auch manche Dinge, wenn sich der Hals mal wirklich verzogen, also ich meine jetzt nicht verzogen, dass du den über den Spannschrauben noch richten kannst, sondern wenn er sich komplett verzogen hat, er ist einfach
dann fein. Also hin.
Genau, dann ist dann tot. Ist ohne weiteres nicht mal eben so zu machen. So, ne? Und gilt ja auch, wenn das Instrument halt irgendwie vielleicht im muffigen Keller steht oder halt irgendwo auf dem Speicher. So, ne? Also man kann Glück haben, man kann aber auch ordentlich Pech haben. So, ne?
Und ist ja auch ein klassisches Ding, irgendwie so Speicherfund. Also,
genau.
Weißt du, die meisten Speicher sind jetzt auch nicht allzu geil isoliert. Nee. Und dann hat das Ding da mal 10 Jahre gelegen und hat 10 Winter und 10 heiße Sommer irgendwie miterlebt. Das Holz...
Es arbeitet.
Ja, also macht halt ein bisschen was. So,
so, und wenn er jetzt nicht gerade, kommt immer natürlich auf die, vielleicht auf die Company an, aber wie das Ding verarbeitet worden ist, aber irgendwas passiert natürlich so. Ne? Und wie groß der Schaden ist, das muss natürlich dann die Person dann entscheiden, die dann fertig macht. Also bei der Jackson ist das jetzt so, die kriege ich auch wieder hin, also ist auch schon fast fertig. Aber dann ist natürlich erstmal so, wow, so, ne?
Und es steht einiges an.
Genau, so, ne? Und die natürlich auch wieder dann, also zum Beispiel die Hardware ist auch völlig durch gewesen. Und da muss man auch sagen, das wird den Rahmen sprengen. Jetzt natürlich könnte ich jetzt sagen, ich bestelle jetzt ein neues Trem. Aber ganz ehrlich, es lohnt sich nicht. Also, weil dann lege ich die wirklich quasi ein, dadurch, dass es so gut es geht, entroste. Und alles neu machen, was man neu machen kann. Aber auch dann halt noch den Rahmen halt noch.
Ja, ja, klar.
Ne? Also wir reden jetzt ja nicht irgendwie, also auch wenn eine Jackson ist, aber jetzt auch nicht von Custom Shop Jackson und was weiß ich.
Das so, wäre ja nochmal ein ganz anderer Fall, genau, wo man sagt, ey, das kostet es, was es wolle. Ich möchte die wieder in diesen Zustand versetzen. Ja. Klar, aber das wird ja eine, ich sag jetzt mal, von der Stange Jackson
sein. Ja, genau, so, ne? Alter. Typ hat trotzdem Bock auf die und die wird danach trotzdem wieder aus und sagt, ey krass, so, das ist ja auch, das soll ja auch so sein. Aber das, man muss einfach ein bisschen sorgsam muss man schon mit den Sachen umgehen. So. Aber ey, ganz ehrlich, ne, muss ich aber auch gestehen, ich würde jetzt meine Amps auch nicht mit nach Hause schleppen. Also die lässt man natürlich im Proberaum stehen.
Also habe ich zeitweise auch gemacht tatsächlich so, weil gerade nachdem diese Wassergeschichte war bei mir so, ey, pass auf. So heavy dieses Ding mit dem Case auch ist, aber ich traue niemandem mehr irgendwie so. Nichts mehr. Dann habe ich meine 4x12er habe ich dann da stehen lassen. So. Wobei ich auch, wir hatten auch Proberaumsituationen, da konnten wir nichts stehen lassen, weil das so Privatgelände ähnliche Dinge waren,
wo jetzt
jemand irgendwie in seiner Scheune hat proben lassen. Tatsächlich so verrückt das klingt, aber da bin ich dann irgendwie zweimal die Woche halt auch tatsächlich im ersten OG gewohnt. So, weiß nicht, 18:30 nach der Arbeit aus dem Büro heim, alleine eine 4x12er irgendwie wie so ein Affe die Treppe runter, ein PWM, zwei Gitarren und dann fährst du eine Stunde zur Probe irgendwie. Und wenn du nachts um 12 nach Hause kommst, weißt du, mein gut.
Da hast du so im Bett gelegen, hast, ich glaube, ich werde Gitarre-Tech.
Ja, yeah, genau. So, eines Tages bin ich auf jeden Fall Gitarre-Tech.
Das weiß ich dafür Geld haben.
Dafür mache ich das alles. So,
ja. Schon mal das quasi so wie so ein Bootcamp, also das Camp schon mal gewesen. So, ne? So,
wenn es um Schleppen geht, auf jeden Fall.
Hammer.
So, ja.
Egal, das ist eine gute Story. Ich würde gerne natürlich jetzt noch, also wir haben sogar massig Zeit, guck mal, wir quatschen jetzt hier knapp eine Stunde erstmal.
Ja, geil.
Ey, ne, wie gesagt,
super.
Finde ich auch.
Ich würde eben mal kurz vielleicht eine Pinkelpause einstreuen, wenn das cool ist.
Natürlich, das ist gar kein Problem.
Ja, geil.
Dann verabschieden wir uns jetzt kurz in die Pinkelpause.
Super.
Und sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Pegel haben wir.
Genau,
Pinkelpause hat stattgefunden. Ich habe gerade auch gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wir hören uns natürlich jetzt wieder so. Ne? Und jetzt haben der Herr und ich natürlich schon wieder off Mic eigentlich
viel zu viel gelabert.
Das ist dann, ne, man kommt dann vom einen auf das andere. Ich weiß noch gerade gar nicht, wo wir stehen geblieben sind.
Ich habe tatsächlich auch, ich wollte dich das vorab jetzt gerade noch fragen, aber ich habe keine Ahnung mehr.
Er ist auch eigentlich egal. Ich glaube... Was ich natürlich noch gerne, bevor wir die Storys, die wir gleich ein bisschen abgehandelt haben, so, möchte ich natürlich noch gerne im Podcast haben.
Ja, klar.
Was, weißt du, kurz gekommen ist so. Was ich gerne von dir wissen möchte, ist, um auch die ganzen Gitarrenjüngeren noch abzuholen, was ist deine absolute Lieblingsmarke?
Meine absolute Lieblingsmarke? Ja, das ist eine Frage, die ich, glaube ich, auch auf verschiedenen Ebenen beantworten kann.
Also gerne.
Prinzipiell die Klampfen, die ich am liebsten spiele und auch ausschließlich bis auf eine Akustikgitarre selbst besitze, sind alles ESP, sprich LTD-Klampfen.
Okay.
Das ist, weiß nicht, gibt natürlich auch viele Leute, die das nicht abfeiern werden. Jetzt vielleicht kriegt man auch von Leuten Hate, aber war für mich immer einfach, hat sich für mich am richtigsten angefühlt.
Ja.
Und ja, fand ich immer am geilsten, haben für mich immer die besten Klampfen gemacht. Ich habe natürlich, hast du auch andere viele Klampfen mit den Fingern gehabt, aber da hat sich es bei mir immer am besten angefühlt und am richtigsten angefühlt. So, wenn es um optische oder auch verarbeitungstechnische Dinge geht. Ich hatte mal kurzzeitig eine Mayones. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig ausspricht.
Ich meine Mayones oder Mayones, sagt man auch.
Mayones,
genau.
Okay.
Da muss ich auch aufpassen, weil das kriege ich auch viel Hate von den Leuten, wenn... ich meine Mayones, sagt man.
Mayones, okay. Mhm. Einigen wir uns gerne auf Mayones.
Mayones.
Da hatte ich immer so eine Regius, eine Sechsseiter. Ist ein unfassbar gutes Instrument. Also...
Ja.
Kannst du nichts Schlechtes drüber sagen.
Nope.
Und auch optisch hat mich das sehr abgeholt, was natürlich für viele Gitarristen auch ein sehr wichtiger Aspekt ist.
Ja.
Aber sie hat sich irgendwie so, der Klassiker in der Hand, nicht richtig angefühlt. Und da habe ich irgendwann eingesehen, nee, du bist ein LTD-Kind irgendwie. Und ja, würde ich schon sagen, das sind eigentlich überwiegend meine Lieblingsklampfen.
Ich kann jetzt auch den Wall auch nochmal zitieren, so haben wir auch viel LTD- und ESP-Talker.
Ja, ja.
Sindet, also nach wie vor. Ich habe es auch in den letzten Tagen auch wieder ein paar LTDs auch da gehabt. Eine 7-Seiter ist auch einfach.
Ach, diese, war das hier so ein Paula, dieses Eclipse-Modell?
Ja, genau, richtig.
Ja,
die 7-Seiter, genau, die hatte ich heute gepostet gehabt. Und auch mega cool für die Kohle, alles geil.
Genau, das ist nämlich auch so ein Aspekt, den ich bei ESP LTD sehr wertschätze. Also ich habe das Gefühl, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt in den Ranges, in denen man sich bewegt, irgendwie immer sehr. Also gerade so diese LTD, diese klassischen Tausender-Serien sind das meistens so, wo du so roundabout für einen Tausender auch immer wirklich, da bekommst du solide, gute Klampfen einfach so. Dann, wenn du da irgendwie noch, je nach Anspruch, irgendwie einen anderen Tonabnehmer, irgendwie vielleicht eine Hardware tauschst oder sonst irgendwas, hast du Arbeitstiere?
Definitiv. Also ich meine, die kommen ja auch schon on board, die meistens in der Heavy-Fraktion mit dem EMG auch schon drin.
Genau,
ist ja,
genau.
Hat man schon. Klar, Hardware kann man, da gibt es immer Überholungsbedarf. Ob das jetzt, ich habe jetzt bei dem Kunden zum Beispiel die Tune-O-Matic getauscht auf eine Tonfos, weil die echt gutes Zeug machen. Und manchmal ist das dann so gar nicht Chinese Crap, aber einfach so gut und günstig irgendeine Hardware, die dann in schwarz lackiert worden ist.
Richtig.
Resoniert dann manchmal nicht ganz so geil und der Verschleiß ist recht hoch. So, das wirst du wahrscheinlich als Techer dann auch merken. Wenn du die Pfannen dann nach einer Show dann durchgespitzt dann wieder bekommst, so, du machst natürlich dann sauber und so.
Ja, klar, Everyday Business auf jeden Fall.
Und welche Hardware sich dann bewährt und welche sich nicht bewährt.
Ja, so, total.
So, das muss man schon sagen, weil diese Dinger sind manchmal so zerfressen und irgendwann...
Schweiß und ich meine hier und da natürlich auch Blut und all diese Geschichten, aber überwiegend Schweiß, Hitze und all das setzt halt Mechaniken und dem allen halt schon auch zu. Und gerade bei den LTD, um da kurz bei zu bleiben, vielleicht kann man mit, ich sag mal, einem schmalen Taler dann nochmal on top mehr aus seiner Klampfe rausholen. Und das finde ich immer cool.
Genau, also ich meine, wie gesagt,
du hast ja fast schon, ohne jetzt, wir wollen jetzt auch keine Werbung jetzt groß
ja, ja.
machen, obwohl, nee, wir sind ja immer noch frei, unabhängiger Podcast.
Können ja fast machen, was wir wollen.
Natürlich, genau. Ich werde ja immer noch nicht von irgendwas gesponsert. Also, wenn mich jemand sponsern möchte übrigens, dann bitte Carhartt. Das, das ist mir
geil.
Fällig.
Ja.
Also,
dann das ist super.
Bin ich wirklich glücklich.
Ja, ja.
Scheiß auf Gitarre, gar keinen Bock, so, ne? Bitte Carhartt. Nee, du kriegst ja schon viel und du kannst da so ein paar Kleinigkeiten einfach ändern. Ich finde, wo so ein bisschen dran gespart wird, je nachdem, sind die Locking-Mechaniken ganz
gut. Ja, ja, das sind oft halt, wie du schon gesagt hast, irgendwelche neuen.
Genau, die werden natürlich dann LTD gelabelt oder ja. sowas, aber die kann man echt upgraden, was weiß ich, auf Hipshot, Schaller, so, da macht man echt gutes Zeug mit. Aber sonst, ey, was willst du sagen? Die machen wirklich, also wenn du einen Busi für eine Pfanne bezahlst,
machst du eigentlich im Normalfall nichts falsch.
Nein. Also natürlich kannst du mal eine Montagsware haben oder sowas.
Kann dir überall passieren.
Genau. Aber wie gesagt, ich träume, manchmal träume ich wirklich auch von einer, also echt einer ESP, so aus dem Custom Shop. Aber dann ist dann auch wieder so, nee, dann hast du so ein Ding und da willst du dann auch nicht, dass da was drankommt. Ich weiß nicht. So,
die traust dich halt dann auch nicht mitzunehmen irgendwie. Die sitzt dann zu Hause. Das Problem hatte ich tatsächlich mit der Mayonis auch so ein bisschen. Das war halt, da zahlst du 2.500 Steine irgendwie für eine Gitarre. Die willst du nicht auf einer Bühne zerfetzen eigentlich. Klar, wenn du es dir leisten kannst und totgeschissen wirst mit Geld oder Klampfen, dann vielleicht, aber auch dann ist das immer noch so eine persönliche Frage. Ich weiß das trotzdem noch zu sehr wertzuschätzen, als dass ich irgendwie da jetzt bewusst irgendwie das Ding zerstören will.
Ja, genau. Also ne, ein bisschen, ein paar Macken dürfen ja auch sein. So.
Eine Gitarre muss leben. So, also auch, so. Das denke ich auch, eine Gitarre muss gelebt haben. So gerade die Gitarren, die ich früher mit meiner Band damals irgendwie auch viel gespielt habe, die haben Macken, da sind Ecken rausgebrochen, die haben alles irgendwie ja. so. Die sehen zusammengeflickt und zusammengefrickelt aus, aber die haben auch Geschichten zu erzählen. Das sind ein paar alte Schuhe.
Irgendwie. Genau.
So, die haben viel gesehen.
Und das soll ja auch so sein. So.
Total.
Und ein paar Sachen sind auch... Ach, ich verzeihe auch viel. So, ich muss ja, will jetzt auch gar nicht Kacke erzählen, weil ich ja auch teure Gitarren dann halt habe, die ich natürlich auch auf Shows damit nehme, weil das ja auch egal dann oder sowas ist oder mehr oder weniger egal ist. Aber ich kann dann auch verstehen, je nachdem, manchmal, das Verhältnis muss ja auch stimmen. So, ne? Weil wenn du irgendwie, du kriegst keine ESP eigentlich unter 3.000 oder 4.000 heutzutage.
Ja, das ist
einfach viel zu teuer. Also weil das viel zu teuer, das jetzt vielleicht nicht, aber die haben ja extra dieses Edelprinzip gemacht, dafür gibt es E2. Die nochmal eingeschoben,
damit. Bezahlbare ESP-Variante.
Richtig, genau. Die da made in Japan sind, die auch echt mega cool sind.
Solide Dinger, ja.
Total. So, und wie gesagt, wir reden ja dann immer noch über Gitarren, die liegen dann schon ab 2000.
Eben, du bewegst dich ja ab 2000 aufwärts dann auch schon. Das ist, ey, das ist eine Menge Holz für eine Klampfe.
Genau, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich finde so dieses, die E2 ist so ein bisschen wie die dritte Liga im Profifußball, die eingeführt worden ist. Um die Diskrepanz nochmal zwischen Amateur, also in Anführungszeichen, und Profifußball noch größer. Noch
so eine machen. Schnittstelle zwischendrin irgendwie.
Genau. So. Yeah. Deswegen, das haben die mit E2 natürlich dann geschaffen. Und die ESPs, wow, Wahnsinn. Also ich gucke ja auf Instagram, was die da noch machen und so. Und
krass, der Instagram-Channel bei ESP finde ich auch sehr interessant. Mhm. Also ich bin auch voll oft irgendwie, bleibst du dann halt hängen und ziehst dir rein, wie die dann Sachen lackieren.
Ja,
und
genau.
Alles. Das ist,
wie diese Blattsperre oder sowas dann machen. So
ja, diese ganzen Gary Holt-Sachen
ja, genau.
auch. Mhm. Unfassbar geil einfach. Also ja. ich feiere tierisch ab.
Finde ich auch. Wenn er dann irgendwie, wenn die dann gerade frisch aus der Lackkammer kommt und die dann quasi das Tape vom Binding
abziehen. So, das ne? ist so ein richtiges...
Genau,
ist so ein
liebe
dieses Gefühl, mir das anzugucken. Man sieht, die Kante von dem Finish ist das perfekt geworden.
Genau.
So möchte dem auch, wer auch immer das gemacht hat, am liebsten über Instagram gratulieren.
Danke. Sagen, boah, danke.
Das war geil. So, das war gut.
Aber dafür zahlst du natürlich auch genau das, was du auch haben möchtest.
Absolut.
Ne? Und dann machen vielleicht macht das ESP richtiger als vielleicht Gibson. So, kann man vielleicht einfach sagen.
Mag sein,
so,
wenn man sich die wirtschaftlichen Situationen anguckt,
so.
Könnte man das daraus schließen vielleicht, ja.
So muss man schon sagen, weil da ist da, da spreche ich natürlich aus Erfahrung, ich als alter Gibson Custom Shop Besitzer natürlich,
ich habe
Firebird so. Und da ist das ja so, da wurde definitiv, als die das Tape vom Binding abgezogen haben, haben die nicht gesagt, wow, ist das satisfying, sondern oh,
ups.
Da haben wir zu viele abgeklebt oder zu wenig, weil da ist nämlich jetzt nochmal Argoni, weil das lackiert worden ist.
Geil.
Aber verkauft mal trotzdem für 3. Machen wir eine B-Ware raus, kein Problem. So, und vielleicht macht das ESP nicht so. Das,
ja, das mag schon sein, ja.
Aber ich muss gestehen, ich habe dafür aus den neuesten ESP-Serien bis jetzt, glaube ich, noch keine in der Hand gehabt.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe wirklich auch lange keine ESPs in den Fingern gehabt, weil LTD tatsächlich so gute Klampfen schon macht, dass auch viele Bands sich mit LTDs begnügen. So. Also, weil gerade für live,
Die sind ausgestattet mit High-End-Tonabnehmern, da ist super solide Hardware dran.
Genau.
Den Unterschied, sorry, den hört der Hörer vor der Bühne, der hört das nicht.
Nee. Also da ist dann wirklich, glaube ich, das Ding so, dass oben nochmal ESP draufsteht oder so.
Genau, und ist bald Prestige vielleicht.
Richtig, auch. Genau. Ja. Also wenn der Metallica irgendwie Kirk Hammett oder mit seiner MH oder Hetfield mit seiner Truckstar, der will natürlich, dass da nach oben ESP draufsteht.
Selbstverständlich.
So. Kann ich auch verstehen. Und ich meine, Hammett hat ja auch die abgefahrenen Concept-Guitars nochmal, die dann ein Design nochmal drin haben.
Ey, unfassbar, was der auch schon in frühen Jahren schon sehr außergewöhnliche Designs einfach gespielt hat.
Genau.
Vorreiter auch auf jeden Fall.
Ja, sowas finde ich auch wiederum cool, wenn da halt so Airbrush-Sachen mal noch drauf sind. Ja. So, das machen die schon echt extrem cool. Und deswegen, also ich glaube, man kann fast jeden fragen, der irgendwie so aus der Heavy-Richtung auch kommt, aber ESP ist da.
Ist ein Name, an dem man irgendwie nicht vorbeikommt.
Genau. Ja, ich glaube, aber die haben sich auch gut in dieser Mucka-Nische auch dann, die haben ihren Platz gefunden. So.
Das absolut. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass ESP so in den letzten 5 Jahren gerade irgendwie auch wieder sich einer immer wieder größer werdenden Beliebtheit irgendwie erfreut. Ich habe das Gefühl, die waren eine Zeit lang auch, gerade irgendwie auf dem deutschen Markt, habe ich das Gefühl, sehr oft und sehr viel Ibanez gesehen zu haben. Mhm. So, also das mag vielleicht auch so ein bisschen an dem Kontext von Bands liegen, in dem ich mich eine Zeit lang bewegt habe, aber da hatte ich das Gefühl, echt sehr viel Ibanez irgendwie zu sehen. Und das hat sich so in den letzten, ja, mag echt 3-4 Jahre gewesen sein, so wieder stark auf so die LTD-Schiene irgendwie. Weiß nicht, ob da im Hintergrund natürlich Vertriebe jetzt wieder mehr Interessen daran haben, auch junge Leute mehr abzuholen oder woran das auch immer liegen mag, aber auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hat so ein bisschen ein Wandel stattgefunden und ESP ist wieder am Start und die Marke, die es auch sein soll und sein muss irgendwie.
Ja, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, viele stehen ja auch auf eine Paula-Haptik so, ne? Und das kriegt, also nehmen wir jetzt mal bei Ibanez diese ganzen Lawsuit-Gitarren, also ja, die älteren Modelle, klar, das hat natürlich den geilen Vintage-Vibe, aber das findest du bei Ibanez nicht so richtig.
Nee.
Und eine E10 oder eine Viper im SG- oder Paula-Bereich, da kriegt ESP in diesem modernen Look natürlich hin. So.
Auch unverkennt, also gut ab, wirklich, ich meine gerade diese EC, diese Eclipse-Paula-Style-Serien, ultra solide, auch Riffmaschinen so.
Genau, so und dann einfach, es fehlt, du hast eigentlich nur 3 Potis, ne? Nicht die klassische 4-Poti-Bestückung, ja. Richtiger Nerd-Talk jetzt. Und das ist natürlich für viele manchmal auch ein bisschen moderner gehalten und ey, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Scheiß, aber ich meine, LTD hat dann ein Powerstrat oder ESP eine Horizon, so klar, hätte ich jetzt fast vergessen. Die ist natürlich dann nochmal beliebt, aber vielleicht ist dann da wiederum die RG bei Ibanez vielleicht nochmal so, ne? Also ich bin ja großer Ibanez-Fan, wenn ich die Wahl hätte zwischen Horizon oder einer RG, nehme ich auf jeden Fall die RG.
Echt? Okay, ja, das ist verrückt. Ja, das, also ich meine, gut, wie ich vorhin auch schon meinte, ist natürlich echt Player's Choice, ja, irgendwie. So jeder empfindet und fühlt das anders, aber ich weiß nicht, Ibanez hat sich bei mir auch nie so richtig geil angefühlt irgendwie. Und ich bin immer gerne zu meinen Horizons jetzt, ja, zurückgekehrt oder eine, die ich auch jetzt seit 3 Jahren besitze und sehr gerne spiele, ist von LTD eine SN1000. Das ist dieses Strat-Modell.
Ja, alles klar. Mhm. Ja. Mhm.
Unfassbar geile, unfassbar geile Gitarre.
So. Ja,
also ich habe selten eine Gitarre in der Hand gehabt, wo ich dachte, so möchte ich, dass sich das anfühlt für mich irgendwie.
Und die kosten ja auch nicht wenig, darf man auch wiederum nicht vergessen.
Die liegen auch, glaube ich, irgendwie jetzt, also ich glaube, normaler UVP liegt da so auch um die 1000 irgendwie oder 1100 oder so irgendwie, weil schieß mich tot. Irgendwas in dem Dreh auf jeden Fall.
So, ESP kann halt auch klassisch.
Also ja, genau.
Also, das machen die halt. Das finde ich auch erwähnenswert. Schecter. Schecter hat auch geile, richtig geile klassische Strat-Modelle.
Ja.
So, die kommen natürlich dann alles in Made in USA. Und da hatte ich auch mal ein paar im Shop von gehabt und denke mir jedes Mal, ey, was war das? Das ist eine richtig geile Gitarre. Richtig cool.
Auch so ein bisschen vergessen dann irgendwie.
Ja,
so.
Ja, also, genau. Bei allem immer Schecter, Omen und...
Ja, man denkt schnell genau auch an diese... Gab es da auch eine Zeit, hatte ich auch das Gefühl, man hat an jeder Ecke Schecter gesehen.
Ja, genau.
Und gerade diese Omen waren dann so, boah, an jeder Ecke irgendwie eine Schecter.
Ja, also ich glaube, da ist dann bei Schecter immer auch so ein bisschen klar, du kriegst auch viele Seiten für wenig Geld. So.
Ja, das stimmt schon.
Und da ist dann auch ein bisschen viel Bling-Bling, dass dann immer auch so krass verzierte Bindings und sowas sind. So muss man so ein bisschen drauf stehen. Ich habe auch ein paar gute Schecters schon gehabt, dann auch irgendwie, die Busi dann auch kosten, die auch natürlich cool verarbeitet sind. Aber
haut mich jetzt auch nicht so richtig um. So, ne? Ist dann, ist mir zu viel. Aber nichtsdestotrotz, ey, für die Heavys so.
Also solide, auch solide Dinge
einfach. Genau. So. Bin ich, aber wie gesagt, bei Ibanez damit, das liegt aber vielleicht daran, weil ich nach wie vor bei Ibanez diesen geilen, wenn ich eine alte 90s Ibanez oder sowas habe, ey, da.
Ist perfekt.
Ist perfekt,
wirklich. Ja, ja,
ich habe letztens eine Steve Vai Universe von guten Stammkunden von mir gehabt, in dem Drip Finish so.
Geil.
Ey. Die war, also die hat, eigentlich war die in richtig, also nee, die ist in richtig gute Kondition gewesen. Hat nur so eine Lackstelle gehabt, die mal fertig gemacht worden ist, aber auch völlig vernünftig verarbeitet gewesen. Und die war richtig geil.
Also, ja, das glaube ich.
Und du nimmst die in die Hand und du merkst einfach so, okay, die kommt aus den 90ern. So, und dann nochmal schönen Gruß an den Boris. Ich freue mich irgendwann auf die 90s Anniversary PGM von dir. Nein, aber irgendwann hätte ich natürlich Bock drauf und deswegen Ibanez. Wenn ihr mich endorsen wollt, dann schenkt mir einen aus den 90ern.
Kommt mal ran,
mach genau, mal. Mach mal, genau. Irgendwas made in Japan, 90s, da bin ich euer Mann. Nee, ach ey, ganz ehrlich, ne, es gibt einfach schon, wie gesagt, ich Mayon ist auch richtig cool.
Ja, also, ja. Ich muss dazu sagen, weil du jetzt auch gerade Ibanez meintest, eine meiner ersten frühen, wirklich so ein bisschen Traumgitarren, die ich immer haben wollte als Lütte, war tatsächlich als Lütte, als kleiner Bursche.
Sag mal, in Südhessen so?
Nee, das habe ich mir, glaube ich, weiß nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Ich in meinem Rumkommen der Lebensstandorte habe ich das irgendwo auf.
Lütte?
Lütte?
Lütte, okay.
Lütte, kennt man das hier nicht?
Nee, also hier sagt man Blach.
Blach.
So, genau.
Also ich glaube, Lütte wäre vielleicht ein bisschen positivere Ausdrucksweise für ein Blach. Okay, Blach ist so negativ behaftet, Lütte ist so ein bisschen so ein kleiner Junge halt irgendwie.
Oder
weiß auch gar nicht, wo ich
kurzer
das...
Kurzer Knirp
soll. Kurzer, genau, kurzer. Lümmel. Einigen wir uns auf kurzer. Mhm. So als kurzer irgendwie auch natürlich durch meinen damaligen Gitarrenlehrer Christian Seibel, Shoutout, irgendwie behaftet. War eine meiner frühen, wirklich Traumgitarren, die ich immer gerne mal haben wollen würde. Hier eine Jam auch einfach.
Jo.
Der hatte mal damals, als so eBay und so auch immer mehr irgendwie, da kann man geil Sachen kaufen, hatte der hier die mit so einem Blumenmuster auch.
Ja, die Floral Pattern.
Ich meine, kannst dich auf der Bühne eigentlich nicht mit singen lassen, gefühlt. Nee,
es sei denn,
du bist Steve Vai. Genau. Es sei denn, du bist Steve Vai selbst, ja. Aber halt unfassbar geile Gitarre einfach. Und hat, ich meine, als ich die dann damals so in den Händen halten durfte, hast du auch schon gemerkt, so, boah, ja, okay, das ist eine Rockgitarre einfach. Ja. So, damit kannst du, wenn du gut bist, auch dann geil spielen irgendwie.
Die ist halt, also für mich, und ich habe privat noch nie besessen, ich finde Steve Vai, also. Ich will sagen, ich respektiere es, ich respektiere es, also der ist der David Copperfield, der
Gitarre. Absolut,
ja. Und was der Typ einfach da aus dem Hut gezaubert hat, ist schon Wahnsinn.
Ja.
Obwohl, hast du den mal live gesehen?
Leider nicht, nee.
Die Story hebe ich mir auf, wenn ich irgendwann den Mark hier habe, weil ich mit dem bei Steve Vai dann war. Also so groß ist die Story einfach nicht, aber das ist schon abgefahren.
Ja, ja, okay.
Also, weil der Typ dann wirklich auch so, der hat so geile Haptiken und der sucht dann auch das Publikum. Also der guckt dann auch, der will dann auch den Blickkontakt.
Der weiß, wen er mit welchem Part geil abholen kann.
Genau, der hat definitiv drei Signature-Fans vorne, so damit dann Haar auch wirklich komplett dahinten geweht wird. Und der hat natürlich, also was der an der, also da könnte ich habe auch Stories über den gelesen von seinem Gitarre-Tag. Und ich glaube, wo wir beim Thema Gitarre-Tag sind, so, wenn er der Tag von Steve Vai ist, ne, dann musst du wirklich.
Ey, da musst du auf Zack sein.
Auf jeden Fall. Also der Marc und ich, wir haben vermutet, also das wird wahrscheinlich auch nicht stimmen, aber bei Steve Vai's Craziness vielleicht auch, sagt der nach Song 1, pass auf, hier. Kannst du mir die Bühne mal abbrechen? Die muss in...
ich brauche in 11 Minuten, sind die zwei Songs hier zu Ende.
Genau.
Wäre geil, wenn du das schaffen würdest.
Und dann musst du Gas geben.
Volle Kanne, das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich habe da auch schon, gerade auf Festivals, wo du den ganzen Tag dann auf der Side-Stage stehst, bis du dann mal selbst dein Kram aufbauen kannst, siehst du viel, du kriegst viele Eindrücke, wie es in anderen Bandcamps irgendwie abgeht. Und ich meine, ich glaube, das war der Tag von Jeff Waters, Annihilator.
Ja.
Wo ich auch dachte, ey, Alter, also nichts gegen Jeff Waters, ist wahrscheinlich auch ein cooler Dude.
Ja.
Aber auf der Bühne hat er echt offensichtlich krasse Ansprüche irgendwie gehabt. Und der Tech ist viel gerannt. Also der war auf jeden Fall viel unterwegs auf der Bühne. Und entweder hat er irgendwie Probleme gehabt oder viele Fehlerquellen. Oder man muss sich einfach um diesen Typen anders kümmern und ist halt einfach viel unterwegs, weil... ah nee, das, ey, mach mir doch mal die andere Klampe und nee, ich will jetzt doch mal, ey, kannst du da doch mal schnell neu beseiten, so, du hast drei Songs Zeit irgendwie, so, mach mal bitte irgendwie und ja, da gibt's, ey, Steve Weiss Tech wollte ich auf keinen Fall sein. So.
Also ich könnte mir vorstellen, ich habe mal ein Interview mit dem gelesen, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, wenn das auch noch immer der gleiche ist, aber ich kann mir vorstellen, also
der,
wenn
du einmal bei Steve Weiss
unterschreibst, dann ist das wie wenn du Pass bist.
Ja, yeah, so, genau, das ist so, pass auf, du bist jetzt mein Tech, genau. Du brauchst die nächsten 20 Jahre keine Sorgen um Gigs machen, ich möchte, dass du mein Tech
bist. Ganz genau, so, yeah. Und du bleibst dann auch hier auf jeden Fall bei. Und der hat mal gesagt, der hat mal irgendwie, also auch da drumherum, was man so alles dabei hat, also du kannst, also das wirst du ja wissen, oder für die Leute da draußen auch, für so einen Tag von Steve Vai, der hat dann nicht nur irgendwie Tonnen am Plex dabei, sondern ich glaube, der hat einmal alles dabei, um eine Jam oder seine Evo komplett instand zu setzen.
Ja, voll. Alles. Das wird wahrscheinlich auch einfach alle möglichen Arten von Tremolos, die verbaut sind, einmal aufs Bär dabei, so, haben.
Ibanez wird natürlich dann einfach dem vorher sagen, was war, Steve? Hier,
schick Liste.
Alles, genau.
Kriegst du alles.
Genau, wir machen dir alles fertig. Und auf jeden Fall hat sich da mal irgendwie einer von seinen Dimasio Super Distortion oder sowas verabschiedet, ja. Und der Tech hat dann einfach gesagt, er ist kaputt und hat ihn weggeworfen und neuen eingebaut.
Das ist krass einfach. Wegwerfartikel so.
So, ne, einfach so. Und einen neuen eingebaut, dann sind die zur nächsten Show gefahren und hat Steve Vai dann zum Soundtrack seine Gitarre aufgemacht und hat gesagt, irgendwas stimmt hier nicht so. Ne? Und dann meinte er, hey, was ist hier, warum klingt die so anders? Und dann meinte er, ja, der Picker war kaputt. Und dann gab es riesen Stress, weil der Tech natürlich den Picker kaputt weggeworfen hat. Und man hat Steve Vai dann gesagt, pass auf, ich will den Picker wieder haben. Tech muss zurückfahren, den Pickup aus dem Mülleimer dann da irgendwo holen. Das Ding wahrscheinlich neu wickeln lassen, weil er einfach sagt, nein, ich will den Sound von diesem Pickup einfach wieder haben. So.
Also den spiele ich seit 25 Jahren, der ist so runtergerockt, der muss so sein.
Genau, also das ist so der Ultra-Zone-Pickup so. Krass. Und den will er natürlich dann auch wieder haben. Und da ist er natürlich schon, also der hat natürlich auch, der Marc und ich haben dann gesagt, das ist so ein bisschen, als ob du jetzt so einen Sektenführer zuguckst. So, ne? Weil der wirklich dann da, der hat auch alles rausgefeuert, ob man rausfeuern kann. So hat dann auch wirklich zu der, der hat dann den Song Die Altspaßung gespielt,
ja.
Wo der auch diese Konzeptgitarre dann auch hatte. Und Wahnsinn. Also, aber trotzdem, wenn es, glaube ich, eine Powerstrat gibt, dann würde ich auch sagen, ist die Jam.
Volle Kanne.
Wow.
Bin ich auch auf jeden Fall bei dir. Wenn du so ein Ding wenn du es in den Händen hast, merkst du auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so, du merkst das, wenn du es in der Hand hast, merkst du, das Ding ist zum Flexen gedacht, einfach so, ist einfach so.
Die letzten Bünde sind gescannert, so, damit er auch da wirklich noch gar keinen Widerstand
hat,
damit er voll abgehen kann, so. Gut, über den Monkey Grip, ey, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, man kann sich darüber streiten, warum der das hat, aber er hat es halt.
Ja, das ist halt auch jeder verschieden und jeder hat, ich finde, alles, was irgendwie funktionell ist und funktioniert für die Person, hat dann halt seine Daseinsberechtigung.
Klar, einfach. So, wenn er damit spazieren gehen möchte,
ja, und genau.
Vertragen will, kann er gerne alles machen.
Also ich meine, natürlich, das ist das Erste, was den Leuten auffällt und wie es belächelt, so, ey, pass auf, was soll das?
Ja,
so.
Genau. Aber wenn er mal Bock hat, guckt euch mal auf YouTube, es gibt so einen Rick Rundown von Steve Vai, wo der in seinem Zimmerchen steht und einfach die ganze Band voller Ibanez Gitarren hat und all seine Gitarren, und der Typ ist einfach auch, was so das Vibrato-Spielen angeht, ey, der beherrscht schon einfach.
Der hat Feeling. Also das kann man, das ist auch was man nicht beibringen kann. So, das hast du in gewissermaßen und du, natürlich, das ist auch über 20 Jahre, 30 Jahre, wie lange auch immer, halt antrainiert und aber es kommt halt aus ihm und es hat nichts mit dem Instrument an sich zu tun.
So. Nee, also das, genau, das ist, der hat halt so seine Technik und der ist, also ich bin jetzt nie der riesen Steve Vai-Fan gewesen, aber sich den trotzdem mal live anzugucken, das lohnt sich schon.
Ja, volle Kanne, also wenn mir das irgendwann über den Weg laufen sollte, ist das auch eine Chance, die ich, wenn ich sie mal habe, echt gerne wahrnehme. So, Satriani habe ich auch leider nie live gesehen.
Ja,
so,
ich auch nicht.
Ja, Story kenne ich ja. Wo ich auch dachte, so, boah, Jungs, das ist auch echt, oh, wenn man das sagen kann, ist das echt ein bisschen, ein bisschen traurig. So. Aber ich weiß ja selbst, wie es ist. So. Ich meine, ich arbeite irgendwie in diesem Musikzirkus und du wirst schnell auch ein bisschen müde von allem. So. Du bist dann, ich bin ganz ehrlich, ich bin ja natürlich auch da irgendwie gelandet, weil ich selber Konzertgänger und Musikspielender war, auch immer noch bin natürlich, aber heute gehe ich nicht mal eben freitagsabends, wie ihr das schon sagt, auf irgendein Konzert, so wenn da irgendein Dude mit seiner Band spielt, so das ist gar nicht mal, dass ich das disrespekten möchte, sondern einfach so, ey, pass auf, ich habe genug Krach und genug Produktionsleben in meinem Leben. Ich habe freitagsabends, wenn ich nicht gerade unterwegs bin, auch eigentlich echt gern meine Ruhe und hänge mit meiner Lady einfach zu Hause und stell schöne Pizza und habe meine Ruhe, so, weißt du?
Ja.
Deswegen kann ich das ja so ein bisschen nachvollziehen. Natürlich, Satriani ist jetzt nochmal was anderes, aber ich verstehe, warum es so gekommen ist, wie es halt eben da kam bei euch.
Ja, es gab auch, also jeder von uns hatte, glaube ich, in der Situation vielleicht was anderes zu tun
oder
sowas. So, ne? Und, aber nichtsdestotrotz, trotzdem ist das so, wir reden halt immer noch von Joe Satriani. So,
ne? Ja, halt lebende Legende. So.
Genau, so, ne? Und solange er noch lebt, sollte man das.
Absolut,
ne? Ja. Wenn er irgendwann nochmal kommt. Und das war ja auch alles nicht weit. Und ja, muss ja auch nicht alles kennen, aber der spielt so die Klassiker. Ich kenne ja auch nicht jeden Steve Vai Song, aber wenn er halt so, weiß ich nicht, Tender Surrender spielt.
Ja, voll.
Oder
Set-Spoobies.
The Audience Listening, so,
ja,
dann hat man einfach Bock. Oder man guckt sich, aber ich weiß gar nicht mehr, ob das noch gibt, G3 an, wo man dann direkt quasi eigentlich in der Regel Steve Vai, Joe Satriani und irgendeinen anderen Gitarristen noch
bekommt. Ja, was die, ich meine, damals war das ja noch nicht so groß. Mein Gitarrenlehrer hat mich auch oft irgendwie einfach vollgeballert mit so Kram. Und zwar, man hatte halt nicht den Zugang dazu. Mhm. So, aber heute, YouTube, zieht's euch rein. Das sind die Vorreiter von allem, was crazy ist, auf jeden Fall.
Und die sind ja auch immer noch, ja, werden ja immer noch von allen großen Gen-Shredder-Typen
als Referenz.
Natürlich,
so, ja, absolut.
Und es wird ja auch immer, also es ist ja noch nicht mal so, dass die jetzt abgemeldet sind und noch völlig altbacken sind. Die sind ja immer noch am Start.
Absolut, ne? Voll, ja. Ich meine, ein Satriani und ein Steve Vai lässt heute noch Leuten irgendwie die Schublade runterfallen. So.
Natürlich, also wäre ja schlimm, wenn nicht.
Ja,
so.
Ja.
Weil die sind ja nicht eingerostet oder sowas. Und klar ist das sich, wenn man sich jetzt vielleicht die Surfing with the Alien anhört, ist das eine andere Produktion. So, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein geiler Sound. So,
absolut. Ne? Ich hatten wir das ja vorhin auch schon von gerade diese Platte. Ich feiere das so derbe. Ja. Mein Mitbewohner sagt immer so, der kommt halt nicht so aus der, ist jetzt nicht so unbedingt der Rockmusiker, aber der sagt immer so, ja, das ist so ein bisschen Papa-Rock ist das so. Aber ich feiere das hart ab. Es ist geil. Es hat so viele Richtungen an Musik irgendwie geebnet und fett.
Ja.
Reinziehen. Reinziehpflicht.
Genau, weil ich finde ja, man sollte ja immer zumindest einen Schritt zurück nochmal gehen, wo was herkommt. So, ne? Wo hat, kann ja jetzt auch Zach Wise noch mit dazu nehmen. So. Also ich bin jetzt
nicht voll.
Ich fand den früher so zu der, also ist ja auch nicht, war ich ja auch noch zu jung für, aber zu Ozzy-Zeiten, boah, hat ja auch einen tierischen Sound
gehabt. Absolut. Auch wieder absolut uniker Sound.
Genau, so, ne? Einfach ein 800er Chorus dann davor, Paulas Sound und gib ihm und auch die ersten Videos, die der gemacht hat, so die Lehrvideos, alter Killer.
Kackst du ab.
Wahnsinn, das ist ein Vibrato, so, da wünscht man sich.
Ja.
Mittlerweile muss ich gestehen, der hat ein bisschen an Vibe verloren, weil er manchmal nur noch drauf fällt, das haut mich nicht mehr so um.
Ich assoziiere Zach Wild irgendwie auch tatsächlich voll oft mit Media-Maschinerie und so ein bisschen verkaufen.
Hier, der ist ein Salesman.
Genau, also ich habe viele gute Gerätschaften, so, ey, wie wollt meinen Sound? Ich benutze dieses Pedal, kauft es. Also,
genau.
Weißt du, erschwinglich für jeden, kauf es dir, dann kannst du den Zach Wild Sound irgendwie bekommen.
Ey, der hat es vorgemacht, quasi einfach gesagt hat, so, Gibson, ciao.
Ja, ja.
So, ich mache jetzt Wild Audio.
Mach mein eigenes Ding. Ich will Geld verdienen.
Genau, ich will Geld verdienen. Ich muss auch gestehen, so, der macht auf Instagram eigentlich manchmal ganz witzige Sachen. Der ist ja auch kein unlustiger Typ. Aber ist mir manchmal auch einfach, genau, der nimmt dann immer eine Pfanne von sich, hudelt da was runter und denkt dann so, ja, wow.
Ich weiß nicht doch, dass du das kannst.
Genau, also, so.
Wissen wir doch alle eigentlich, genau, dass du das kannst.
Wir wissen so. Das so und dann gehe ich dann lieber auf die Slash-Seite, weil der immer witzigen Content
postet. So, ne? Ist mir auch vor kurzem erst begegnet, wo ich dachte, ach, krass, hätte ich gar nicht notwendigerweise erwartet, dass jetzt Slash irgendwie funny, lustigen, coolen Content
irgendwie macht eigentlich so. Immer.
Ja. Der
signiert eigentlich immer alles nur quasi, der hat ja auch seinen eigenen Signatures.
Ja.
So. Ist ja auch ziemlich cool so. Und nee, aber nichtdestotrotz, ey, die Jungs können alle spielen, so, die sind alle Wegbereiter für dem, was jetzt alles stattfindet und was es an Schreddermuckerinnen gibt, was weiß ich,
ja,
so, da gibt es einfach so viele. Und ja, es ist, aber das haben wir gerade ja kurz auf Mike gehabt, was für uns beide anscheinend die härteste Band immer noch ist, ist Pantera.
Absolut, ey, wirklich, Dampfwalze.
Wirklich.
Vulgar Display of Power ist die Dampfwalze.
Also, dann haben wir natürlich gerade auch noch gesagt, so, jetzt gerade vielleicht, das Marilyn Manson-Thema ist ja seit 2 Tagen auch richtig groß.
Ja, hat leider unangenehme Brisanz und Aktualität irgendwie übernommen, gerade, das ist der Name Marilyn Manson.
Genau, und es gibt auch durchaus, glaube ich, auch die Leute, die bei Pantera gesagt haben, ey, da hat sich Phil Anselmo in den letzten Jahren so...
Klar, kann man nicht drüber reden, sind viele sehr fragwürdige Dinge passiert.
Genau. wenn ich da trotzdem auf das Musikalische runterbreche, da tue ich es bei Pantera, denke ich jedes Mal noch, Alter, ist das fett.
Auch, ich finde auch, wenn man das jetzt sich reinzieht, ist das immer noch, es verliert nicht seinen Effekt.
Nein, also will ich gar nicht.
Ich wünschte manchmal tatsächlich mich an den Moment zurück, als ich das erste Mal Pantera gehört habe. Ich kann mich natürlich nostalgisch schon daran erinnern, dass mich das damals umgehauen hat, aber wirklich so dieses physische Gefühl in meinem Körper, wie was in mir abging, als ich das erste Mal Pantera gehört habe und dachte, boah Junge, das ballert mich einfach weg, komplett. Ja.
Also ich erinnere mich noch daran, da war ich beim alten Gitarrenlehrer, beim Jabba, ne? Ganz liebe Grüße, und er sagte dann so, Paul, heute machen wir mal so eine Halbballade. Und ich so, okay, so, ne, ganz aufgeregt, so, ne, und denkst so, oh, was spielen wir denn jetzt? Und dann sagte er, heute spielen wir This Love von Pantera. Und ich so,
geil.
Genau, und ich so, okay, Pantera habe ich noch nie gehört. Und dann spielen wir das, und das ist ja auch echt gar nicht so einfach zu spielen, sogar auch. Und dann dachte ich so, boah, der singt aber komisch, so, und der schreit dann so, ne, und ey, ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, so, ich konnte mir das nicht anhören. Und irgendwann ist der Groschen gefallen, dann war einfach klar, alles klar, ich habe nicht verstanden.
Und dann ist es auf einmal alles fügt sich zusammen und es ist logisch und es macht Sinn. Ja. Und dann ist es einfach auch, es ist eine Offenbarung.
Ey, diese Groove-Einheit zwischen Vinnie Paul und Dimebag, so, ist einfach unglaublich.
Unangefochten, so.
Genau, und dann raps einfach nur eine geile Basslinie und dann spielt der Typ ein Solo darüber und du hörst dir das live an und denkst, ey, es braucht keine zweite Gitarre.
Absolut, ja.
Wahnsinn. Was eine Killer-Band. Und beide sind, ja, beide hat es zerrissen, so.
Traurigerweise, ja.
Ja, natürlich auch, wie so viele, muss man natürlich auch mittlerweile sagen, so, ne. Aber das, ich habe ja, meine ich ja gerade zu dir, mal lange, oder eine Zeit lang mal Unterricht gegeben, und wenn wir dann meine Kids mit neuerer Metal-Musik gekommen sind, habe ich gesagt, okay, Freunde, jetzt zeigt der Papa euch
mal. Ja, genau. So klang das früher und das war noch fetter als das, was es heute gibt.
Genau, richtig. So, ne? Ich finde immer, ich muss gestehen, so die, für mich ist so der, ach, was heißt, nee, nicht legitime Pantera-Nachfolger, von natürlich nicht von der musikalischen Ebene her, aber einfach, was so die Fatness, glaube ich, auch angeht, ist einfach Mischung.
Also ich... Krasse Band.
Ja.
Hat mich nie so 100%, war mir immer zu anstrengend,
das
zu
hören. Auch,
genau. Jetzt musst du halt Bock drauf haben, auf diesen mega techy Kram, ja, irgendwie. Aber ist auch, ey, es ist unfassbar dick.
Ja, also die sind natürlich, ich ziele die jetzt auch gar nicht zu dieser Gen-Fraktion, weil das ist, nee, ja noch mehr Riff-orientiert sogar auch.
Absolut.
Aber auch immer noch... Also ich finde die immer noch fett. Also
ist unglaublich. Auch die Produktion auf der Bühne, wenn du diese Typen und diese fetten Gitarren und diesen Sound dazu und das alles siehst, das ist auch, das macht sie auch fertig.
Genau.
So.
Und Machine Head haben den Vibe ein bisschen von Pantera auch mitgetragen. So zumindest von der, okay, also habe ich zumindest einen Eindruck gehabt, jetzt was so auch so dieses fette Metal-lastige angeht. Ich habe mir vor 2 Jahren mit einem Kumpel von mir, waren wir in Bochum auf einer Machine Head Jubiläumstour.
Ach ja, das war diese Burn My Eyes Anniversary Tour.
Ich weiß nicht, wie lange die gespielt haben.
2,5 Stunden. Ich hatte tatsächlich ein Kollege von mir, Mark Niedersberg, Shoutout, hat eine Tour für Rob Flynn Guitar Tech auch gemacht,
oh, und meinte, okay,
so, ja, er muss halt 2 Stunden Pedalboard für den Typen bedienen, so, muss er halt auch erstmal drauf schaffen, so, und 2,5 Stunden Show ist, ey, nicht, ey, also, ey, das ist nicht ohne.
Ey.
Und das jeden Abend.
Ich war da voll unvoreingenommen, so, ich weiß noch, Da war die Anni, war in den Staaten, so, und mein Kumpel Henry aus Gladbach, schöne Grüße, der hört das nämlich auch, der ist ein riesiger Machine Head Fan und der sagt dann so, ja Paul, hier irgendwie, ich hab dich ja noch, weil du hast mir irgendwas gemacht und ich habe ja eine Machine Head Karte für dich, so, wir fahren ja, heute ist das Konzert, ich so, ja klar, Machine Head habe ich auch, so, und er meint so, und er meint dann immer so, denk dran, das ist One Night with Machine Head, und ich so, ja, ja, alles gut, und dann waren wir dann da. Und dann haben wir irgendwie Oberrangplätze gehabt. Wir haben leider den ersten Song verpasst. Ich weiß, aber Imperium, den hätte ich gerne gehört. Aber kein Parkplatz gefunden haben.
Einer so der bisschen neueren.
Nee, genau, so, von der Through the Ashes of Empire,
genau,
von 2.4. Aber trotzdem, als Opener ist das
super,
super,
ey, fett. Fetter Song.
Definitiv. Und dann dachte ich so, oh, Machine Head. Und dann irgendwann so guckst du auf die Uhr und denkst so, jetzt sind die bestimmt gleich fertig. Und dann waren die auch fertig und dann war aber einfach nur Pause.
Pause. Geil. Ja, übrigens, wir fangen jetzt das zweite 90-Minuten-Set nochmal an. So.
Wirklich so, ja, ne? Und dann haben die wirklich ja komplett die Burma Ice dann nochmal, ja, gespielt. So, ne? Und dann dachte ich mir echt so, boah, dafür musst du echt ein richtig Die-Hard-Fan sein. Und der bin ich halt dann auch wiederum nicht so. Und das war schon...
Ja, wenn du halt, wie gesagt, der Die-Hard-Fan bist, dann... kannst du halt nicht genug haben, aber ich glaube, selbst dann, ey, 3 Stunden Konzert von der gleichen Band, das ist doch auch, das ist schon anstrengend.
Ich habe irgendwann so der Anni dann so zwischenzeitlich geschrieben, also, ey, ich gucke mir gerade hier 3 Stunden Machine Head an, so, ne, und die meint auch so, ich glaube, die hat da gar nicht, yeah, verstanden, dass dann bin ich 3 Stunden sind, so, ne, oder 2,5, wie lange das auch war, also es war schon, also ich glaube, Das war das härteste Konzert, muss ich gestehen. Und damals, weiß ich noch, würde ich noch sagen, 2007, Guns N' Roses bei Rock am Ring um 2 Uhr nachts.
Boah, ja, geil. Hast du auch wahrscheinlich den ganzen Tag schon gestanden und gewartet, um einen guten Platz
zu genau, haben. Genau, ob die überhaupt kommen, weiß man nicht
so. Ja, ja, das weiß man bei so Bands dann ja irgendwie auch nie, ob dann nicht doch irgendein Skandal noch passiert und die dann doch nicht auftreten können oder so.
Genau, und ich weiß, es war wirklich 2 Uhr nachts und natürlich muss man sagen, es war damals sogar nur Axl Rose mit eingekauften Gastmusikern, genau. Vor der großen Reunion von ein paar Jahren. Und ich weiß noch, die haben jeden Hit gespielt so und
die haben eine Menge Hits.
Ja, so. Und du hast eigentlich ab einem gewissen Punkt hast du nur noch auf einen Song gewartet, weil dann wusstest du, dann ist ja Feierabend, ist Paradise City.
Ja.
Und dann haben die aber noch vor Paradise City Patience gespielt und der Song hat sich unglaublich in die Länge gezogen, weil Axl Rose dann natürlich dann auch so ein Pfeif-Solo noch die ganze Zeit vom Teleprompter wahrscheinlich geil abgelesen musste. Und ich so, ich höre es auf, ich kann nicht mehr, ich kann aber auch nicht gehen. So,
ne? Genau. Ich will, dass es zu Ende ist.
Ich will ins Zelt. So, ja. Ja. Und dann kam Paradise City und alles ein Ausgraste, weil alle wussten, ja,
das Konzert ist vorbei.
Ja, boah, geil. Boah, Alter, ey, egal. Ein bisschen abgeschwiffen, aber boah, es war echt hart. Aber es war eine schöne Zeit. Da durfte man auch auf Konzerte gehen.
Da gab es das auch vor allem noch Konzerte.
Ja, ja genau, Kinder.
Wenn ihr das mal in 10 Jahren hört, also, ne, es gab mal sowas mit Konzerte, wo Menschen wirklich vor Publikum ihre Musik zum Besten getragen haben.
Genau, dicht an dicht.
Ne? Schwitzen.
Schwitzen, genau.
Bierbecher teilend irgendwie.
Fertig, jetzt wirklich unvorstellbar. Aber ey, wie gesagt, das Thema ist ja...
Ja.
Was soll man sagen? Aber wir haben noch so viel Zeit und ich will noch so viel noch wissen.
Ja, ey, hau raus.
Okay, nochmal auf das Tech-Ding ein bisschen
zu. Ja, ja, klar, ich habe das Gefühl, wir schuften in so viel.
Ja, aber
so weit ab immer. Aber
du bist auf jeden Fall auch bei dem Rückspiel, wenn ich die zweite Folge mache, auch auf jeden Fall eine zweite Folge.
Voll gerne. Ich habe, wie wir vorhin schon festgestellt haben, ich bin ja auch ein Gerne- und Vielschnacker. Also, wenn es dafür Flugmeilen gäbe, hätte ich auf jeden Fall die Goldkarte wahrscheinlich so. Also, ich bin für einen guten Schnack immer gerne zu haben.
Also, ich stehe auch so, weil ich höre auch gerne zu. Ich habe ja auch dann viel so und deswegen, ich könnte hier stundenlang sitzen und
das einfach anhören.
Alright, also wir hatten ja festgehalten ganz am Anfang, Powerwolf, Donuts und Callejon, ne?
Genau, das sind so die meisten Beschäftigungen, die ich in meiner Laufbahn auch so eigentlich hatte. So.
Okay, wie ist das, also was heißt jetzt, ne, du hast ja schon so Abläufe und sowas halt gesagt, mich interessiert das eigentlich schon, wie ist das so mit den Donuts? Also einfach vom, was spielen die Jungs, das wüsste ich jetzt zum Beispiel gar nicht.
So equipmentmäßig.
Genau.
Also jetzt mal so bei den Gitarren angefangen. Ich war tatsächlich dann Stage Left zuständig für den Guido und für den Jan Dirk.
Ja.
Der Guido hatte ESP Eclipse, aber auch schon bestimmt 15 Jahre alt. Also
cool.
Gut runtergerockt, ein bisschen modifiziert. Hat sich hier seinen Toggle-Switch und so alles raus, weil er so
abgeht. Wahrscheinlich nur, ja genau.
Genau, der wollte keine Schaltung, der ist ja sowieso immer dagegen gekommen, hat er irgendwann mal auch abgemacht. Die haben Friedmann-Amps gespielt.
Oh
ja. Cool. Und ich glaube, das waren tatsächlich, wir hatten auf einer Tour dann auch mal irgendwie eine Telecaster noch mit dabei, die er für einen Song gespielt hat, auch eine alte Guild. Richtig geil, ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Modell war. Aber ja, also alles ziemlich solide.
Ja. Reicht auch. Also ich glaube, das ist so, dann spielt er wahrscheinlich auch, wenn er den Toggle rausmacht, eigentlich nur wahrscheinlich Bridge und.
Ja, ja, genau. Ja. Also hat für ein paar Songs, ich glaube, dafür hatten wir auch die Tele dann für den Single Coil natürlich halt einfach ein bisschen anderen Sound auch noch reinbringen. Wobei man auch gerade bei Guido sagen muss, Guido ist so der klassische Pedalboard-Nerd. Also der kam auch echt oft gerne mal einfach. Dann irgendwie, ach so, ey, hier, kannst du den nochmal irgendwie mit reinschleifen in den Loop oder so, in die Kette mit reinhauen. Kann dann immer mal gerne mit irgendwelchen auch oft custom gebauten Verzerrern oder irgendwelchen Delays oder sonst irgendwas. Also der ist da schon auf jeden Fall auch so ein sehr nerdiger Typ, was das angeht irgendwie. Hat auch immer ein großes Paddleboard, auch das Stressbrett.
wo man Stepp drauf tanzen kann.
Ja, war tatsächlich bei ihm immer das Stressbrett genannt. Und weil da auch immer einfach viel los war und auch eine Band, die halt auf der Bühne viel rumrennt, viel Action macht und immer was, ist immer spannend auf jeden Fall.
Ah, finde ich aber cool, weil hast du ja auch dann gut was zu tun.
Ja, ja, auf jeden Fall, war nie langweilig,
so, ja.
Das stimmt schon. Aber man hat viel verrückten Scheiß auf der Bühne gesehen und ja, natürlich auch mal irgendwie beim letzten Song vor der Zugabe irgendwie ein zerfetztes Pedalboard irgendwie mal und dein Musiker kommt dir entgegen und sagt nur, ey, kannst du mal eben schnell flicken, das ist irgendwie gerade, ich bin da irgendwo hängen geblieben und irgendwie vier Pedals sind irgendwie vom Board runtergebrochen oder so und dann, ja, auch so Situationen muss man sich dann mal irgendwie stellen. Und hier Jan Dirk hat, glaube ich, das waren von ESP diese Jazz-Bässe, diese den Prezi-Look, glaube ich, so ein bisschen hatten. Davon hat er zwei gespielt. Zu meiner Zeit, glaube ich, immer zwei davon dabei gehabt. Und das sind halt auch super solide Instrumente. Das sind halt echt Arbeitsgeräte auch einfach.
Ja, ja, ey, ne, kann man ja, merkt man ja. Die halt einfach so, ne? Und,
volle Kanne. Also da musste ich selten viel dran machen tatsächlich. Ja. So außer halt so die alltäglichen Dinge, so immer mal über das Setup auch drüber gucken. Und halt natürlich, ey, Pflege jetzt mal außen vor gelassen, das ist so ein Ding, das irgendwie selbstredend gehört das halt dazu und Gitarren müssen halt auch sauber gehalten werden einfach.
Danke.
So, das ist der basicste Schritt irgendwie zur Wartung eines Instrumentes ist, das ist schon auch gut, wenn das sauber ist irgendwie, das darf schon sauber sein.
Ich hatte mal, vor Jahren, ein ehemaliger Kunde von mir, der wohnt jetzt nicht mehr in Essen, deswegen kommt er nicht mehr vorbei, aus einer Hardcore-Band, die es nicht mehr gibt, die sich aus großen Vorwurfsgründen auflösen mussten.
Okay. Ich meine, ich weiß, um wen es geht. Möchten wir jetzt einfach mal keine Namen nennen.
Besser. Genau, ist auch völlig egal. Darum geht es auch noch nicht mal. Ich wollte nur sagen, der hat auch immer mir wieder regelmäßig seine Pfanne vorbeigebracht. Und da war immer nach Natur quasi, musste ich immer die Buchse austauschen.
Ach krass.
Genau, so. Und weil die einfach immer wieder gekracht hat. Er meinte, ja, schon das dritte Mal oder sowas. Und ich meinte dann auch irgendwann so, er ist gar nicht böse gemeint, ne? So wie du mir die Gitarre bringst, ne? Die sieht wirklich nicht aus wie aus dem Arsch gezogen, aber.
Du pflegst sie nicht.
Richtig, genau. Also, ne, das ist halt so, wenn ich eine Show spiele, so, ne? Ich schwitze halt auch wie ein Schwein. Also wirklich komplett so, ne?
Es gibt diesen Typ Gitarrist.
So, und der bin ich auch. Ich habe auch Handschweiß bis zum geht nicht mehr. Und, ich habe jahrelang immer Elixier gespielt, so, weil ich wusste, halt ein bisschen länger.
Ja.
Aber die haben halt leider nicht alle Stärken, so, und deswegen bin ich dann irgendwann zu Dario gewechselt. Egal. Und auf jeden Fall muss ich nach jeder Show auch nicht nur mit dem Lappen einmal drüber gehen, ich muss die sauber machen.
Du musst da wirklich mit Politur irgendwie drüber gehen, um nicht nur den offensichtlichen Schmock, sondern auch irgendwie die Ritzen einfach clean zu
machen. Richtig. So, und bei ihm war das dann so, der hat dann wirklich, glaube ich, nachher schon, das hat man einfach auch gesehen, weil du siehst ja dann so, wo dann die Suppe so runterläuft, wenn er schon so auf dem Body so richtig klebt.
Ja.
So, einfach dann immer ins Köfferchen gelegt, so, ne? Und dann dachte ich mir so, ne? Und ich dachte mir dann irgendwann so, ey, weil der hat dann so gesagt, ja, schon das dritte Mal so, kracht dann oder so.
Kann ich wundere mich, so, warum das denn
genau, warum das so ist. Dann meinst du, ey, gar nicht böse gemeint, aber wenn ich die Buchse ausbaue, die ist von innen schon grün. So, weil du einfach das Ding nicht sauber machst. Du musst jetzt natürlich nicht wirklich die Jackplate aufmachen und die dann von innen reinigen, aber geh mit dem Lappen da drüber. Wenn du das Ding einfach feucht in den Koffer legst, den zumachst, was meinst du, was da passiert,
hier, ne? Alter, so. Was ich da für, boah, hier will ich gar nicht ausmalen, was da eigentlich in einem kleinen Mikrokosmos passiert.
Genau so, also da ist so was, wahrscheinlich ist da Corona
eingekommen. Ja, genau, wer weiß das schon so. Ich weiß es nicht.
Nee, also, aber, boah, und dann denke ich mir noch so, das musst du doch wissen, so, du bist doch damit auf Tour, so, und dann kack mich, also, ankacken ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber lass doch jetzt den Spruch nicht los von wegen, warum das so ist, das ist doch selbsterklärend, so, wenn das Ding einfach so aussieht, ne, und warum irgendwann deine Bridge durchgerostet ist. Ja, ach, genau deswegen so, ne.
Voll, ja, auch so eine Thematik, so.
Auch, die hat eine gute Bridge gehabt, so, auch, da kann der Mastregal noch so gut sein, irgendwann gibt es das einfach nach und ist fertig. So.
Das glauben die Leute nicht, aber Schweiß ist einfach so unfassbar aggressiv.
Ja.
Es ist unfassbar.
Ja, da sind Salze drin, so, ne, und es...
Und ich meine, gerade Gewinde, Schrauben, all solche Dinge, das löst sich mit der Zeit auf.
Ja.
So, das ist einfach so.
Ach, Wahnsinn. Nee, und ne, das muss man muss was ja auf dem Schirm haben. So. Ich finde, ich habe schon wieder, ich kann dir nicht sagen, wie wir es auf
dem Ich habe auch gerade in dem Moment,
wieso, wenn du sagst,
keine Ahnung.
Ich weiß es auch
wir nicht. Wir waren bei den Do-Nots irgendwie.
Genau. Und
bei, irgendwie sind wir auf Schweiß gekommen.
Ja, ich wollte, glaube ich, noch sagen, weil ich cool finde, dass die Do-Nots, ja, Freeman spielen. So, Freeman ist ja auch, ne, ist ja auch
ein bisschen ein Kenner-Ding auf jeden Fall.
Definitiv. Ja. Also mittlerweile auch gar nicht mehr so. Aber. Warte mal, du hast kommen aus Ibbenbüren, ne?
Genau,
und
aus Ibbtown.
So. Ich meine zum Beispiel, also das ist jetzt nur in meinem Kopf, lange hat, es gab ja noch, ich weiß nicht, ob die noch gibt, Musik produktiv.
Ich meine, die gibt es noch. Ich meine sogar, da hat mir ein Kollege von Guido mal sehr kurzfristig mit perfekt konfektionierten Patchkabeln für ein Paddleboard ausgeholfen vor, das mag Ende 2018 gewesen sein. Also ich meine,
okay, gab es die noch. Ich meine irgendwann, das hatte ich mal gehört, dass die vielleicht kleiner geworden sind oder sowas, was aber auch ja keine Schande ist, weil Musikläden heutzutage so betreiben
ist halt, forget it.
Genau, so, wenn du da nicht schon jahrelang am Start bist. Und ich fand es halt cool, dass ich beim Musik produktiv war, weil die nämlich einer der wenigen oder exklusiven Freedman, Vertrieb waren, die den halt im Shop hatten, da wollte ich unbedingt dann anspielen. Und was die halt haben, ist diesen geilen Switching-Raum. Die haben halt einen Raum, wo du jeden Amp mit jeder Box in den Raum spielen kannst.
Das ist meine Wahnsinn auch gewesen. Tatsächlich, jetzt wo du das sagst, dass es bei mir klingelt, dass ich vor nicht allzu langer Zeit auch noch ein Video gesehen habe, dass sie auch online viel machen. Mhm. Und ich meine, da wäre sogar Guido auch mal zu Gast. Er nagelt mich nicht drauf fest, ob das wirklich musikproduktiv war, aber es ist sehr naheliegend, weil das Szenario, das du beschreibst, mit dem, was ich optisch irgendwie in Erinnerung habe, sehr nah übereinstimmt. Irgendwie.
Kann ja sein, dass das irgendwie so, dass das halt
gepasst
hat, weil wie gesagt, Freedman ist halt für die, die es nicht kennen, Dave Freedman baut auch mittlerweile auch Gitarren, so hat er zwei Sachen und ist der Gitarre-Tech von Eddie gewesen. So. Und, oder
Amp-Tech. Weiß auf jeden Fall, genau, so, ist solider Typ, weiß halt, was er tut.
Auf jeden Fall und das basiert natürlich, der Typ hat nämlich die Amps von Eddie komplett vermessen und weiß genau, was er da macht und da basiert natürlich viel auf diesen Eddie-Sound, der wollte diesen Brown-Sound haben und Freedman ist auch ja schon Boutique, so muss man sagen,
voll.
Weil ist immer noch sehr, also steht auf jeden Fall bei den fetten Dingern eine 3 vor. Und bei den kleineren eigentlich so noch gerade eben eine 2. Also die sind schon.
Musst du schon auf jeden Fall ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.
Genau, aber.
Und es ist auch nichts, was in jedem Musikstore an jeder Ecke irgendwie zu finden
ist. Genau, ist halt, ist dieses Insider-Ding so ein bisschen. Und ich fand so, ich glaube, in den letzten Jahren an Amps, jetzt mal alles an Profiling-Amps mal ausgeklammert,
klar.
Und so aber von den Vollrun-Teilen hat mich Freedman in den letzten Jahren, wo ich immer noch sage, weißt du was, da habe ich mir geholt. Also so der. Der, ich glaube, der Heavy Brown Eye oder sowas, der 100 Watt, gibt es ja auch eine Signature-Variante von den Bill Kelly hier von Mastodon, der so einen 3-Kanaler noch hat.
Boah, also den als der lohnt sich auch irgendwie, die Asche für auszugeben.
Auf jeden Fall.
Hast du ein solides Ding halt.
Ja.
Ist halt die Frage so, wann und wie und wo spielst du das, wenn du jetzt selbst in keinem Bandkontext bist.
Ja.
Irgendwie so, das ist halt auch nichts, was du dir einfach nur kaufst, um es zu haben.
Ja.
Ja, wobei natürlich die verrückten Leute hast du auch immer, aber ja, es sind geile Geräte.
Ey, finde ich auch. Also ist, ich finde es auch, da ist zu geistig für. Das jetzt nicht. Also ich bin mit meinem Custom Audio mega zufrieden, weil er mich bislang auch noch nie im Stich gelassen hat. Aber Respekt, Jonas. Finde ich geil.
Nein, das kommt auch, wie gesagt, also Guido ist auch echt einer, der sich viel mit so einem Kram beschäftigt und da auch irgendwie, der hat unfassbar großes Wissen und Wissensdurst noch mehr, irgendwie noch mehr rauszufinden und lass uns das mal probieren. Ja. Und ich glaube, diese Friedmann-Geschichte war auf jeden Fall für den Sound, den die haben und machen, war, ist fett, also sind fette Amps. Kann ich nichts anderes sagen.
Finde ich cool, finde ich, wie gesagt, und ich finde das dann auch cool, wenn man, da drösel ich jetzt so ein bisschen auseinander, wenn man jetzt nicht dann nur denkt, so die Donuts ist Punkrock und Punkrock ist dann immer so Schema A so und passiert jetzt nicht so viel, sondern wenn man einfach sagt, nee, da passiert auch noch ein bisschen was. So.
Ja,
man hat das noch so, ne?
Ich muss auch sagen, ich möchte, also bei den Donuts habe ich auch gerade das Gefühl, natürlich, das ist schon alles, das ist eine Punkband, die kommt aus dem Punk-Kontext auch, werden die auch immer bleiben, aber das ist eine solide Rockband einfach.
Ja.
Das ist eine Rockband für eine große Rockbühne. Natürlich, die reißen dir auch jede kleine Hütte ab, aber so gerade auch soundtechnisch finde ich, das ist eine für eine große Bühne, fett große Rockband konzipierter Sound auch irgendwie.
Ja, also definitiv. Und die haben sich ja auch, das haben wir ja gerade mal schon kurz gequatscht, was ich halt cool finde, sich ja auch über die, ich erinnere mich noch, das erste und letzte Donuts-Konzert, was ich glaube ich gesehen habe, war 2003.
Boah, verrückt.
Genau. So, da war ich natürlich auch noch jünger und so und da war dann tatsächlich Karl und da hatten die gerade die We Got The Noise draußen. War, glaube ich, 2-2 oder 2-3 jetzt von meinem.
Das ist das Nachfolgeding von Pocket
Rock. Genau, finde ich halt, ist immer noch so.
Absolut. Habe ich auch echt, eine persönliche Anekdote vielleicht auch noch dazu, die ganz lustig ist. Aber ja, ein großartiges Album. So, ich habe tatsächlich, mit der Pocket Rock, das ist so eine der wenigen Momente, wo ich mich echt irgendwie noch so sehr gut bildlich auch dran erinnern kann, ist, wie ich als kleiner Knirps irgendwie mit so einem Gutschein für die Musikgarage, der Musikladen bei uns in der Gegend damals, irgendwie, weiß nicht, ob ich den zum Geburtstag oder wie auch immer, bin ich mit meinem Bruder und seiner damaligen Freundin in diesem Musikladen gewesen und stand irgendwie vor 3-4 CDs, die ich irgendwie zur Auswahl hatte, die ich mir vielleicht dann eine davon leisten konnte mit diesem Gutschein. Habe mich dann damals bewusst für die Pocket Rock entschieden, die damals ein von mir heutiger sehr guter Freund auf Gun Records rausgebracht hat, Lars Steven. Das ist heute ein Freund von mir, der damals diese CD eben auf diesem Record-Label rausgebracht hat. Und das ist dann immer so verrückt, wenn ich so heute dann drüber nachdenke. Ja, ich habe mich vor 15, 17, weiß nicht wie viele Jahren eben bewusst für diese CD entschieden und habe dann diesen Typen kennengelernt, der für diese Band damals diese Platte rausgebracht hat, der heute ein guter Freund von mir ist und arbeite heute auch für diese Band. Und irgendwie ist es dann auch oft so, ja, irgendwie war es halt doch auch irgendwie fast schon vorbestimmt.
Wollte ich gerade sagen, so, ja, genau. So.
Die Zeichen standen schon irgendwie da, dass das irgendwann mal irgendwie verrückt, dass es dann auch so treffend halt alles stattfindet. Aber ja, ist irgendwie meine ganz persönliche Verbindung auch zu diesem Album und zu diesem Konstrukt mit den Donuts irgendwie so.
Ja, und dann ist auch, ach, da ist ja auch so ein, dieser Anfang 2000er Vibe spielt dann auch
volle irgendwie
noch eine Rolle.
Total.
So. Da gab es, also die Room with the View kam, glaube ich, davor raus.
Ne? Ich glaube, die war davor, ja.
So, und da war dann, glaube ich, dann der Song, glaube ich, drauf, Gimme Shelter oder?
Ich habe jetzt gerade überlegt, genau.
Oder ist der auf der?
Ich bin mir nicht sicher, ob der vielleicht noch auf der Pocket Rock auch erst drauf war.
Auf jeden Fall ist das so ein richtiger Smash-Hit dann auch gewesen.
Volle
so, ne?
Kanne.
Neben jetzt der, die haben ja auch da To We Got The Noise dann auch, hat dann auch gehabt und doch, genau, Punkt. Da waren ja auch dann viele Hits und was ich dann aber auch cool finde, das haben eine Handvoll Bands aus der Anfang der 2000er geschafft, diese, ich sag mal, Durststrecke, die dann viele Bands auch dann irgendwann so gegen Ende der 2000er einfach hatten, die zu überwinden und das noch immer noch so am Start noch zu haben. Ich erinnere mich zum Beispiel, also ich habe viel Musik damals konsumiert und klar, die Donuts sind jetzt nicht New Metal, natürlich nicht.
Na, ganz weit entfernt.
Genau, ganz weit entfernt so, aber das haben zum Beispiel viele, ich glaube, New Metal Bands so, also in meiner Wahrnehmung Schwierigkeiten gehabt. Nehmen wir zum Beispiel die Emil Bulls.
Lustig, dass du diesen Namen sagst, weil genau das mir auch gerade so schon im Kopf schwebt und das ist auch so ein klassisches Beispiel für eine dieser Bands aus dieser Zeit.
Ne? So, und die hatten dann dieses Ding gehabt, die haben den Cover-Song gehabt, Take On Me quasi in, ne?
Und dann gab es noch diesen einen Hit, Smells Like Rock'n'Roll, glaube ich. Das war so der, ich weiß nicht, war das damals so der Smash-Hit von denen, wie man damals
gesagt hat? Ja. So.
Und bin da, ich nicht mehr sicher.
Die waren aber dann, da gab es die H-Box zum Beispiel ja auch noch.
Verrückt,
so, ne?
Stimmt.
So, und die gibt es ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob die immer noch mehr oder weniger gibt.
Habe ich keine Ahnung, war ich nie so, habe ich nie mit Interesse verfolgt.
Aber kam ja trotzdem, passt alles so in diese
Zeit. Ja, total.
Rein. Und die hatten dann auch, glaube ich, dann irgendwann, weil die Zeit dann einfach dann vorbei war. Und ich muss gestehen, zum Beispiel, die Emil Bulls haben das ja auch nochmal in den letzten Jahren geschafft, auch
nochmal
Festivals zu spielen.
Ja, wirklich, wirklich. Die sind auch, mit denen war ich auch mal ein Wochenende unterwegs. So, also habe da auch irgendwie einen persönlichen Bezug auch zum Bocco, der Gitarrist von den Emil Bulls, auch ein super Dude. Und die haben sich echt, also es ist Respekt dafür, dass man es dann trotzdem noch schafft, immer noch die Leute auch abzuholen und auch diesen Willen nicht zu verlieren von, also einzusehen, ey, die Zeit ist vorbei, sondern ey, nee, die Zeit muss ja nicht vorbei sein.
Genau.
So, man kann ja dann trotzdem noch weitermachen und es ist offensichtlich, funktioniert es immer noch.
Ja, weil die haben sich, ich habe mir irgendein Album von denen nochmal so 2015 so geholt, ich komme jetzt nicht auf den Namen, und da war echt mal coole Songs auch drauf. Weil die aber auch so dieses New Metal so ein bisschen natürlich dann weggelassen haben, so, weil dann, klar, das holt die Kids dann auch wahrscheinlich, also immer diese Kids,
yeah, ne? Ja.
Aber man weiß aber
mal. Ja, ich so, weiß, ne? ja, total.
Das holt die dann wahrscheinlich nicht so richtig ab, oder man muss dann einfach auch so ein bisschen mehr mit der Metal-Zeit gehen, so, und das haben die aber auch ganz gut hinbekommen.
Ja, die haben so ein bisschen einen heavieren Einschlag irgendwie dann auch genommen, habe ich das Gefühl.
Genau, so. Und eine andere Band zum Beispiel, die ich auch eigentlich in meinen jungen Jahren ganz cool fand, waren aus Hamburg Fallin. So, und
boah, habe ich auch damals, als sie rauskamen, auch ziemlich abgefeiert, glaube ich. Kann ich mich noch dran erinnern. Beim ersten Full Force damals.
Und die waren ja auch quasi genauso, ich weiß noch, die Sportfreunde Stiller, die gibt es ja immer noch so.
Ja.
Die ist ja nochmal eine ganz andere
Sache. Ja.
Aber die haben das ja auch immer noch geschafft, so am Start zu bleiben. Und die hatten dann damals den Rock-Disco-Klassiker schlechthin. Ein Kompliment natürlich.
Ja, ja, stimmt.
Und
ja,
bei dem Video dazu haben dann aber voll viele, haben, glaube ich, die Emil Bulls noch mitgemacht. Ich meine, Fallin auch. Also die haben dann einfach so den Song mitperformt im Video. Und obwohl das ja musikalisch ein völlig anderes war. Und Fallin hat das, also ich will jetzt nicht sagen, man heißt nicht geschafft, aber wahrscheinlich haben sie sich irgendwann auch gedacht, ey, die Zeit ist vorbei. Und man muss sich vielleicht, also ist ja nur meine Wahrnehmung, dass ich mir dann denke so, ey, wir spielen jetzt nicht mehr die fetten Festivals, wie das mal vielleicht, wie das mal war. Und man sagt einfach irgendwann so, ey, ist Feierabend so, ne?
Klar, also ich finde, es gibt bestimmt viele Bandbeispiele, wo ich jetzt die Emil Wolfs auf jeden Fall nicht dazu zählen würde, aber
nee, weil die
haben das ja auch, offensichtlich genau. gerechtfertigt geschafft, irgendwie noch am Start zu sein. Ja,
genau.
So, aber man sieht das natürlich auch oft so im Musikzirkus, wo man das Gefühl hat, so, ey Leute, nehmt doch, wertschätzt doch einfach das, für was ihr noch gerade noch irgendwie steht, nämlich für eure Zeit damals.
Ja.
Und irgendwann wird es auch ein bisschen. Irgendwann kann man es nicht mehr ernst nehmen.
So nee, also genau, das ist das
so, ich, mir fällt jetzt tatsächlich so auf. So, na, wobei, ich hatte doch tatsächlich das Gefühl, ich meine, es war 2019 auf dem Download in Frankreich. Mhm. Da hat, glaube ich, Ozzy Osbourne gespielt. Habe ich vorher nie live gesehen, ja. Hat mich auch nie wirklich interessiert. Black Sabbath war nie so mein Ding. Sorry für Hate, falls ich den von irgendeiner Richtung abbekomme. Aber
wir rechnen jetzt hier ab.
So als Ciao. Aber den habe ich auf der Bühne gesehen und dachte einfach, hatte so ein bisschen das Gefühl, lass doch den armen Mann irgendwie so.
Jetzt holt den Opa doch
so,
mal weg.
Das kann man doch nicht zulassen. So. Ey, das mag wirklich subjektive Wahrnehmung sein. Vielleicht konnte ich auch mit der Musik nichts anfangen. Vielleicht war das auch an dem Tag scheiße abgemischt und ein Gesamtpaket hat mich nicht abgeholt. Aber ich hatte echt überwiegend das Gefühl von, ey, lass den Mann in Ruhe. So, weißt du? Lass den zu Hause irgendwie, der kommt doch zu Hause schon nicht mehr klar. Ich meine,
am Ende, so,
so am Ende gehört so ein Mensch vielleicht auch auf die Bühne, weil das Einzige ist, was er kennt und kann.
Ja.
Weiß ich nicht. Natürlich keinen persönlichen Bezug zu Ozzy Osbourne und keine Bekanntheit zu ihm, aber ich hatte wirklich so das erschreckende Gefühl von, boah, das kann ich mir nicht ruhigen Gewissens angucken, das kann ich nicht gutheißen. Irgendwie der Zug ist doch, weißt du, sitzt auf dem Thron, den du verdient hast, aber mach dir das nicht kaputt mit auf Teufel komm raus, jetzt nochmal beweisen zu wollen.
So. Ich weiß genau, was du meinst. Also ich glaube, ich habe Ozzy auch nie live gesehen. Finde ich auch völlig in Ordnung, so will ich auch nicht.
Also hat mich auch einfach nie interessiert, schlichtweg. So, weißt du, da hat sich halt angeboten, so, ah, cool, Ozzy spielt heute Abend. Ja. Ey, ich habe Zeit, der Truck ist geladen, gucke ich mir an, so, weißt du.
Ist vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht nochmal so ein bisschen, vielleicht dann auch, wenn man auf die Mucke Bock hat, Pflichtprogramm so.
Klar.
Dann ist vielleicht, klar, das kann man auch auf andere Bands dann nochmal ummünzen, so, ey, ne, Rolling Stones vielleicht, dass man auch sagt,
ja,
ihr habt dann auch, also ihr kriegt dann irgendwie alles noch hin, aber wie heißt der, Keith Richards, zerfällt auch schon fast
total
zu Staub, so, wenn ich ihn sehe, aber ey, trotzdem, die ziehen das ja immer alles noch durch.
Voll.
Ne? Ich würde es mir jetzt live nicht angucken, aber klar, es gibt genug Bands, ich finde, der Indikator ist dann, wenn die Band eigentlich schon, nehmen wir vielleicht mal Machine Head, so, natürlich sind die immer noch fett, aber Machine Head besteht fast, glaube ich, wenn überhaupt nur noch aus Rob Flynn.
So, weil hat sich jetzt die Originalleute irgendwie, glaube ich,
ja, genau, für die Burma Ice nochmal, aber sonst ist so der Rest einfach, die haben sich mit dem nicht mehr verstanden.
Ja, ja, das ist eine One-Man-Show dann halt in dem Moment. Ja.
Und dann denke ich mir vielleicht so, ey, wenn die Band vielleicht jetzt gar nicht mehr so richtig aus Originalmitglieder, aber wenn eigentlich alles mal wieder ausgetauscht worden ist, dann ist vielleicht irgendwann der Punkt erreicht. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wenn die Performance immer noch stimmt,
klar, ist das, natürlich. Oder? Ich glaube auch gerade, dass Rob Flynn jetzt mit diesem Move die Original, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Originalbesetzung ist.
Also zumindest die Burma Ice eingespielt hat.
Okay,
die kam aber auch dann nur für dieses Ding, das darf man nicht vergessen.
Ich glaube, dass das natürlich auch schon ein guter Move war und er damit viele Leute abholen konnte, die das cool fanden.
Ja.
Aber es ist natürlich, wie du schon auch sagst, dann natürlich irgendwie auch berechtigt zu hinterfragen, ey, ist das jetzt vielleicht nur noch eine One-Man-Show, der auf Teufel komm raus das irgendwie am Leben halten will und möchte? Klar, ich meine, am Ende, das ist ein Musiker, der will von seiner Musik leben, dafür muss er auf Tour gehen und Dinge machen.
Ja, und 3 Stunden am Tag spielen.
Und ich meine, wenn man genau 3 Stunden am Tag spielt, ist es dann wieder auch gerechtfertigt, irgendwie ein 5er mehr fürs Ticket vielleicht zu berechnen.
Ey.
Weiß ich nicht, was da alles für Gedanken. Vielleicht hat er auch einfach einen Bock, ey, ich muss jeden Tag 3 Stunden shredden.
Brauche ich einfach. Also ich glaube, also da muss ich schon fairerweise sagen, ich glaube, der Typ hat einfach nur Bock gehabt. Weil,
ja, klar.
Weil der Ticketpreis war auch wirklich, also für 3 Stunden.
Ich meine auch, mich erinnern zu können, dass das ein fairer Ticketpreis
total
war. Es war also irgendwie so 35 Euro oder 30 Euro oder keine Ahnung. Irgendwas in dem Dreh.
Fand ich auch so und wie gesagt, ich glaube, da ist einfach nur so ein Fan-Ding gewesen. Also dafür muss er halt, wie gesagt, richtig Bock halt haben.
Hast du den Liebhaber abgeholt, auf jeden Fall.
Ganz genau so. Ne? Ich habe 3-mal Metallica gesehen und einmal davon haben die auch die komplette Master of Puppets dann gespielt. Und dann dachte
geil
ich auch so, ey, natürlich ist das cool, aber dann auch nochmal, dann hast du auch eine Metallica-Show, die ist auch extrem lang.
Ja.
Wobei ich sagen muss, ich habe mir gestern Abend noch irgendwie kurz vom iPad nochmal so ein Metallica-Video angeguckt, irgendwie von 2019, wo die in Berlin gespielt haben, dachte so, mein Gott, sind die alt geworden. So.
Krass, also,
wow.
So, ja, und voll.
Die waren schon, als ich mit Metallica Anfang der 2000er eingestiegen bin, waren die ja auch schon
älter.
Ja, ja, total. So, und vielleicht kann man, also das, damit würde ich, das wäre dann mein Schluss für dieses Thema. Nehmen wir mal Slayer.
Lust, auch da habe ich gerade schon Ideen zu diesem Namen gehabt. Ja, tatsächlich. Möchte ich aber jetzt nicht unterbrechen.
Nee, Gott, also, ja. Wir haben wahrscheinlich den gleichen Gedanken. Vielleicht haben das Slayer dann richtig gemacht, weil Slayer dann gesagt haben, jetzt, guck mal, die waren, wann haben die letzte Show gespielt, glaube ich, 2019.
Ja, ich mein, 2019 habe ich die noch auch noch auf Festivals irgendwo wahrgenommen.
Ne, das war die große, also riesige Tour. Ne?
Die große Abschiedstour. So diesmal,
ne?
Wirklich.
Hinter den Kulissen wird natürlich gemunkelt, natürlich wird Slayer irgendwann wiederkommen, müssen wir uns nichts erzählen. So, ne?
Ey, ich kann mir schon vorstellen, dass in 5 Jahren, gerade wenn jetzt die ganze Welt Corona-bedingt irgendwie stillstand, dann vielleicht doch auch der Bock irgendwie wieder da ist.
Klar.
So, und so. Ich meine, auch ein Kerry King, es ist ein Schredder, also der muss auf einer Bühne Heavy Metal spielen und schiefe Solos spielen.
Muss er, genau. Muss dann einfach natürlich so irgendwie seine Tribal-Tattoos zeigen.
Richtig, so, ne? Und die weiß nicht, Riesenketten, die Metallketten am Hosenbund. Klar, das muss raus.
Ne, aber die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ey, ganz ehrlich, wir haben auch alles gemacht. Wir
voll.
Sind alle guter Anfang, Mitte 50. Muss das vielleicht, also ja klar kann man das noch machen, aber, und ich meine, ich habe Slayer ein paar Mal gesehen. Beim ersten Mal habe ich das geflasht, weil ich dachte, boah, Slayer. Aber dann dachte ich irgendwann so, eieiei.
Das wollte ich gerade sagen tatsächlich. Deswegen war auch der Slayer-Geist schon in meinem Kopf. Ich hatte auch bei Slayer eine Zeit lang, ich meine, das müsste so, ja, so, weiß nicht, so ab 2003, die Mitte 2000er Jahre gewesen sein, da irgendwie, hatte ich schon auch immer mal das Gefühl so, boah, ey, ich glaube, der Slayer-Zug ist vorbei.
Ja.
Und ich meine, ich glaube tatsächlich, so traurig es ist, so mit dem Tod von Jeff Hanneman und dem Einstieg von Gary Holt irgendwie, das hat die ganze Geschichte auch nochmal ein bisschen belebt.
Ja.
Irgendwie. Und ich glaube auch gerade mit Gary Holt in den letzten Jahren hatten die auch irgendwie einen Mann, der das auch mit am Laufen gehalten hat.
Noch ja, genau. Der hatte immer so einen Vibe
nochmal. Genau, einen richtig geilen, guten Vibe
mit rein. Richtig geile Gitarre.
Ein richtig krass guter Typ. Auch Exodus, einfach eine super, super, super Band. So hat man auch nicht auf dem Zettel unbedingt, glaube ich.
Genau, richtig. Und der ist dann eher, glaube ich, auch so der, ja nicht so der, auf dem ersten Blick, klar kennt man halt irgendwie Exodus, aber auch nicht so, ist ja auch nicht Metallica, weißt du so.
Ja, voll. Ne? Aber wenn du dir das anhörst, ist das, ey, das ist fetter Trash-Metal einfach.
Genau, und der Typ spielt, wie gesagt, der spielt
unfassbar richtig geil. Gitarre, ja.
Genau, aber so das, was so Tom O'Reilly da manchmal dann rausgehauen hat, also wenn der nicht mit der Stimme richtig klar ist,
wenn,
dann
du hast gemerkt, wenn er keinen Bock hat.
Genau,
also richtig. Wirklich, das ist, du hast einfach Shows, ich habe viele Slayer-Shows gesehen, das ist, glaube ich, eine der Bands, die ich mit am meisten gesehen habe. Du hast gesehen, wenn die Band irgendwie, die haben scheiße ausgestrahlt, wenn die scheiße drauf waren an dem Tag. Und dann war das halt, ja, wir müssen jetzt halt 15 Songs spielen und wir müssen jetzt zum 15.000. Mal irgendwie Rain in Blood spielen. Und
die Leute,
alle warten auf diesen Song, alle warten auf irgendwie Gewitter-Intro. Genau, jeder wartet auf das Gewitter-Intro. Und ich habe keinen Bock, das heute gut zu verkaufen. So, und dann stehst du halt da und dann, das merkst, das war Slayer, habe ich echt lange als eine Band empfunden, dann merkst du, wenn die keinen Bock haben. Und dann ist es auch einfach eine scheiß Slayer-Show.
Klar, also wenn du die ja nicht zum ersten Mal siehst, weil dann ist dir dann erstmal alles fast egal.
Dann ist es beeindruckend, du siehst Slayer.
Genau.
So die Band, also mit einer der Bands, wo man sagt,
die eine Marshall-Wall aufbaut, so, ne?
Genau, die musst du als Metalhead gesehen haben.
Richtig, genau. Genauso wie zum Beispiel auch Motorhead gehört auch noch dazu.
Volle so, ne? Kanne, ja.
Und bei Motorhead muss man zumindest dazu sagen, ich habe Motorhead zweimal live gesehen und bei Motorhead ist es halt immer so gewesen, ob du Motorhead 2005 oder 2010 die anguckst, ist genau das gleiche.
Ja,
die kommen immer nur ein, zwei Songs vom aktuellen Album dazu so und
genau.
Sonst ist das immer
nur Hits.
Genau.
So, und Lemmy halt einfach wie immer.
Und ich glaube, Lemmy ist auch einfach auch so wirklich auch einer der Mr. Nice Guys auch gewesen, so kann ich mir gut vorstellen.
Ja.
Und ja.
Ich habe tatsächlich da im Kontext so, ich mache ja auch Festival Backline auf dem Backen und habe da auch mit vielen Leuten, die dann so Artist Production gemacht haben oder halt auch einfach irgendwie sich um die Bands da den Tag über kümmern, immer nur Positives irgendwie gehört, dass das wirklich auch ein guter Dude ist irgendwie. Und die Leute sich so ein bisschen gerissen haben, ich möchte bitte heute den Artist-Host für Lemmy, oh, bitte geil, mache ich irgendwie.
Ich glaube, das ist so ein Gentleman der alten Schule, so stelle ich mir das vor. Der hat einfach so, ne, den richtigen Spruch parat,
genau,
hat, ne,
garantiert,
ist, charmant ist.
Garantiert so, ne? Auch hier den richtigen Dirty-Spruch zur richtigen Zeit drauf.
Ganz hat, genau.
Aber
so, ne?
Auf jeden Fall
an der Shaker-Front.
Genau, ne? Hat seine Manieren eigentlich oldschool, aber an der Shaker-Front auch auf jeden Fall ganz vorne
dabei. Ey, natürlich dabei, so. Und dann hat der Mann seinen Jack and Coke so und dann ist genau. Er eigentlich ist er schon happy.
Mehr braucht's nicht so.
Ach Mann, ey, Mutter, das ist natürlich, da war ich auch echt so, oh nee. Da,
ja, krasse Ikone einfach.
Genau, aber ist auch alt genug, muss man auch sagen, mit dem Werdegang.
So, offensichtlich, ne? War er halt auch einfach abgerockt. So.
Ja.
Ich meine, klar, er hat sein Leben gelebt. So.
Das, ey, definitiv. Und ich kann jetzt natürlich wieder nicht sagen, wir sind von den Donuts jetzt, glaube ich, bei Motorhead gelandet.
Ja, so, wie ne? Das so ist. Ne?
Und nee, ich glaube, doch, weil wir da irgendwie nochmal so andere Bands noch besprochen haben. Eigentlich wollte ich noch viel mehr sagen, und wie sieht das so bei Calefon, obwohl Calefon hat, glaube ich, gesagt, ist ja noch viel ESP, glaube ich, auch, und LTD.
Nee, bei Calefon tatsächlich sind wir, bei Calefon spielen wir, also der Bernhard spielt überwiegend Ibanez. Ich glaube, okay. Tatsächlich auch in unserem letzten Setup hatten wir nur Ibanez dabei. Mhm. Der Kotsche hat Gibson und Tokai.
Oh.
Ja, er spielt, ist so ein SG-Jünger.
Gibson und Tokai,
yeah.
Die sie so gerne haben.
Ja. Ja, es ist auch, ey, tatsächlich ist Kotsche auch nicht so der klassische Metal-Sound-Typ, okay. Irgendwie so. Der hat, ich für mein Empfinden, einen sehr, nicht so einen High-Gain-Sound natürlich. Mhm. Eine SG bringt ja auch einfach von Haus aus nicht so den.
Nee, es klingt schon, ja, ist halt.
Klingt
ist halt
so rockiger. Eher,
so. Wie heißt das? Opa-Rock, aber also ein bisschen, ja. Nee, aber so Classic-Rock, dann trifft es euch ganz gut.
Klingt auf jeden Fall, also ich finde tatsächlich der Soundunterschied zwischen diesen beiden Gitarren auf der Bühne ist schon enorm auf jeden Fall. Das man merkt halt natürlich so, bei den Ibanez-Klampfen hast du halt, ich meine, die sind alle, die wir haben, mit EMGs ausgestattet.
Okay.
Ich muss natürlich auch dazu sagen, Corona-bedingt hat man all diese Instrumente, mit denen man sonst jeden Tag arbeitet, jetzt halt auch schon ein Jahr nicht in den Fingern gehabt.
Das stimmt.
Irgendwie so.
Irgendwo eingemottet.
Ja, ist total krass. Ja, es ist so irgendwie ja krass. Man weiß alles und man hat es alles tausendmal gemacht, aber das ist jetzt doch auch schon wieder irgendwie über ein Jahr her, dass man all diese Dinge gemacht hat.
Ja.
An der Bassfraktion sind wir dann mit Sandberg.
Ey.
Auch ultra. Es ist hier, glaube ich, ein paar California-Modelle. Wir hatten da auch mal so einen Firebird-ähnlichen Bass. Ich glaube, der heißt bei Sandberg 48 oder so.
Boah, also bei denen, ich weiß nur, ich kenne die California-Geschichten und ich bin großer Sandberg-Fan. Ich finde die Dinger
super
mega.
Instrumente, ja.
Ich wollte immer mal, jetzt natürlich auch Corona-bedingt, mal gerne mal eine Werksbesichtigung machen oder einfach mal so, wenn dann, Werksbesichtigung weiß ich auch so, einfach
gucken, was da passiert.
Ganz genau,
interessant so, ne? Auch.
Genau, das wollte ich mal irgendwann mal mit Marc damals auch gemacht haben. Aber die haben ja auch richtig coole Endorser. Wie heißt das? Der, Rammstein-Bassist, Christoph, komme jetzt nicht drauf, aber ist Sandberg-Endorser, weiß ich. Thorsten von den Beatsteaks ist Sandberg-Endorser, meine ich. Und die haben richtig, also die haben einfach gutes Zeug.
Richtig.
Machen zwar Gitarren, aber ist halt mehr, du assoziierst die mehr mit
diesen Mittelbässen. Ja, das finde ich, das glaube ich auch. Also Sandberg denke ich immer halt ganz klassisch an den Sandberg California, ist für mich so das Flaggschiff von Sandberg.
Genau.
Einfach irgendwie.
Und die machen einfach so diesen Mix auch gut aus Jazz und Prezi.
Ja.
Nicht zu modern. Also die haben auch ein paar Bässe, muss ich gestehen, die sehen aus wie so Zahnarzt und anderes Bässe. So, ich denke so.
Ich meine, die haben oft auch ein paar funky Farben.
Ja, genau. So,
ja.
Ne? Aber sonst cool. Was sagen wir, gefällt mir. Finde ich sehr cool. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die müssen wir auf jeden Fall quatschen. Und jetzt auch in den letzten paar Minuten eigentlich schon fast. Ich kriege ja manchmal Fragen zugeschickt. So, wird dann oft gesagt, so, ey Paul, kannst du mal das und das machen? Und dann würde ich mir natürlich auch gerne für eine Solo-Folge nochmal genau aufheben. Aber du als Gitarre-Tech, ne, wenn du jetzt jemanden hier raten könntest, nenn mir 5 essentielle Dinge, die eigentlich keinem zu Hause an Tools oder sowas oder wenn du kurz auf der Bühne bist, fehlen sollte.
5 Tools. Auf jeden Fall safe ein Stimmgerät.
Punkt. Okay, finde ich schon mal gut.
Wichtig.
Ja, Hammer.
Stimmgerät, ein Spare-Kabel.
Definitiv.
Das ist ganz wichtig. Ich würde sagen, ein gutes Multitool für Gitarren.
Ja.
Gibt es natürlich je nach Hersteller.
Genau.
Also Ibanez liefert immer so das passende Multitool
für jedes Instrument. Die sind auch, finde ich, auch mal ziemlich ganz gut verarbeitet.
Super. Ja. Super. Ich habe irgendwann in meinem Toolcase verschiedene Multitools, die ich dann weiß, ah ja, cool, für die RG-Serien habe ich das Multitool. Da passen alle Imbusgrößen, passe alles dabei direkt irgendwie.
Oder Cruise oder Cruise Tools
gibt es
auch. Die haben
Auch. Ja. Da gibt es auch ein cooles tatsächlich. Hatte ich als Einsteiger so ein blaues Mäppchen irgendwie mit so einem Einstiegsset. So, das war so mein erstes damals so, ich brauche irgendwie ein vernünftiges Toolset.
Ja.
Würde ich eigentlich auch raten. Ein vernünftiges Toolset, so, das brauchst du auch. Brauchst du auch auf jeden Fall. was haben wir, Stimmgerät, Bergkabel, Multitools.
Mein, gut, hast du Lötkolbenarbeit?
Als Tech? Ich habe eine Lötstation. Ja, ja, als Tech jetzt in dem Fall habe ich natürlich Lötstation, habe ich immer safe dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich als Selbstspielender.
Das haben
dann schon nur so die ausgecheckten Freaks, die auch Paranoia haben.
Willst du auch machen, wenn du jetzt die Gitarre abbrichst?
Dann gehst du nicht von der Bühne.
Pause.
Ich brauche mal eben 25 Minuten Pause, um hier die Abdeckung abzunehmen und mein Kabel neu zu verlöten. Boah, das geht natürlich nicht so.
Geil, ey, aber das finde ich schon.
Naja, aber aus Tech-Sicht würde ich schon sagen, ja, Lötstation solltest du schon auf jeden Fall immer dabei haben.
Natürlich.
Genau.
Ich finde, muss ich sagen, man hat den Kunde gefragt, so, ja, was kann man denn, was braucht man denn so? Ey, definitiv eigentlich ein 11er oder 12er, Sechskant, um hinten Buchse auch festzuziehen.
Voll.
So, absoluter Klassiker.
Voll. Ja.
So, je nach Ausführung, also mit einem 11er oder 12er kommt er immer mit hin. Dann Klassiker natürlich auch nicht nur, also man kann die Buchse manchmal von außen so ein bisschen festziehen, aber eigentlich innen festhalten, damit sich das Ding nicht mitdreht, weil dann braucht er doch den Lötkolben.
Genau, das, was ich halt gemerkt habe, du kannst, daraus besteht mein Job auch überwiegend, du kannst natürlich viel improvisieren.
Ja, klar.
Aber es ist schon eigentlich geil, selbst wenn du dieses eine spezielle Tool nur einmal im Jahr benutzt, in dem Moment, in dem du das passende Tool aus deinem Toolcase holen kannst, denkst du dir, geil, gut, dass ich dieses Tool dabei habe.
Genau.
So, weil es oft einfach viel Nerv und verkrampfte Finger irgendwie verhindern kann.
Richtig. So, und das ist also gerade die Buchse ist halt so der Klassiker, weil da passiert am meisten was, immer wenn man Kabel rein und raus steckt.
Da, genau, du hast so oft, da ist so viel Verkehr in Anführungsstrichen in dieser Buchse.
Ja, ganz so, weißt genau, so, ne?
Also da passiert halt so viel Kabel rein, Kabel raus und das passiert so oft. Da solltest du auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass da irgendwann mal was ist und du nicht kompletten Ausraster schieben willst, weil du nicht die passenden Tools dafür
hast. Ganz genau, weil klar kann man die Mutter mal kurz mit einer Hand noch anziehen, aber irgendwann ist das Ding dann weg und dann ist erstmal Feierabend.
Ja, ja, klar.
Und dann verdrehen sich die Kabel von innen, dann reißen die ab, dann kommt erstmal gar nichts mehr, beziehungsweise ein schönes Brummen, dann hört sich natürlich über eine fette PA noch super geil
richtiger an. Richtig ätzender Moment, wenn dein Amp laut ist oder PA laut und das passiert.
Also,
alle gucken dich hasserfüllt an.
Genau.
Jeder Soundtyp hasst dich ab dem Zeitpunkt.
Genau, und man kann das vermeiden. Mit dem 10er Imbus kann man auch noch fast alle Mechaniken oben anziehen. Also ist auch wichtig, mal Mechaniken oben mal nachzuziehen, damit sich die Dinger nicht losfacken und so. Außer bei Sperrze, da ist ein 11er, das weiß ich auswendig. Und bei Gibson, bei den Robotunern, die haben auch ein 11er.
Oh, ey, diese Dinger. Ja, ey, gut. Andere Thematik.
Andere Thematik, genau. Machen wir für die Special-Nerd-Folge. Irgendwann mache ich eine super Special-Nerd-Folge, wo nur Nerds zuhören werden.
Da musst du vielleicht auch irgendwie mehr Gäste, also so
wenn Corona vorbei ist,
eine 10er-Gruppe und alle dürfen durcheinander auf der einen Seite nerden und auf der anderen Seite auch hassen.
Irgendwie. Einfach nur ein Raummikrofon und wir machen den ganzen Tag Nerd-Talk.
Genau.
Dann zuhört. Das ist dann wie im Gitarre-Shop.
Genau, dann hört man sich in die Ecke, wo man sich reinhören will.
Irgendwie. Wahnsinn. Aber ansonsten muss ich ja wohl eine Seitenkurbel,
das ist
Standard so, ne?
Voll, auch so Reinigungsset.
Klar.
Wo ich meine, ich will jetzt nicht irgendwie notwendigerweise ein Putztuch und ein Reinigungsspray oder sonst irgendwas als einzelnes Tool aufsetzen. So. Es ist eher so ein ordentliches Reinigungs- und Pflege- und Warteset sollte man auf jeden Fall schon auch dabei haben.
Vernünftiges Mikrofasertuch natürlich.
Genau.
Ob das jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Dunlop 65 oder Music Nomad ist.
Diese Nomad-Sachen tatsächlich habe ich auch, finde ich gut.
Finde ich auch gut.
Viel geilen Scheiß.
So. Also ich finde so vom Music Nomad oder Dunlop 65, ich habe beide Polen immer bei mir an der Werkbank hängen und manchmal ist das so, manchmal riecht das besser, manchmal das.
Voll.
So, aber die Music Nomad-Sachen finde ich so, die machen sich echt Gedanken mit so was auch immer. Also die haben einfach coole Tools, so, die man...
Ich mag die Ausgechecktheit von denen. So, die haben viele... Ich meine, das sind natürlich am Ende des Tages keine Probleme, die sie erkannt haben, aber es sind so kleine Gimmicks, die ihre Tools irgendwie ein bisschen cooler machen.
Genau, finde ich auch so. Ne? Das kickt mich auch. Ja, ansonsten, klar, wenn man Multitool hat, hast du zumindest schon mal auch ein paar Schraubendreher dran, um alles lösen zu können. So, das ist auf jeden Fall wichtig. Bei der Seitenkurbel muss ich gestehen, da schwöre ich seit Jahren auf die, wenn das immer noch eine Handkurbel ist, auf die Dunlop Rogue Pro. Die ist also...
Ist eine gute... Ja, voll.
Ey, also die kostet
klassische...
8-9 Euro und die ist einfach, die geht nicht im Arsch.
Die hält, ich habe auch, ich meine, ich habe ein paar Kurbeln so, aber weil ich einfach in jedem Koffer safe mal eine drin haben muss irgendwie. Aber ich glaube, ich habe da bestimmt auch welche, die habe ich seit 10 Jahren so und da ist nichts dran. So, die sind ein bisschen angelaufen, weil man natürlich griffig mit Schweiß
natürlich
fast werden, aber Funktionen null beeinträchtigt.
Finde ich auch, und ich finde, klar kann man auch mal so diese Boston schieß mich tot 1-2 Euro Kurbel nehmen, die schon mal eigentlich beim Hingucken auseinanderbrechen, so, aber natürlich nicht für einen Tech-Alltag.
Ja, ja, da kriege ich direkt irgendwie, oh, schrecklich.
Nein,
ja,
aber ja. Für DIY gerne mal.
Logo, selbstverständlich.
Natürlich, Freunde, auch beim guten Multitool, holt euch einen vernünftigen Seitenschneider. Also da bin ich Made in Germany, Kniepex ist einfach, sorry.
Ey, ohne Scheiß, das habe ich aber auch erst on the go im Laufe der Jahre immer mehr gemerkt. Ey, so bezahl nicht zweimal in schäbigen Scheiß.
Nein.
Du musst einmal irgendwie ein gutes Equipment, also
genau.
Handwerkszeug
irgendwie ganz genau.
investieren, weil du beißt dir in den Arsch, wenn die Kacke kaputt geht auf der Straße, ja. oder einfach dir einen Schraubendreher irgendwie ausfranst, ja. oder sowas. Das ist total.
Es muss nicht sein. Und in Kniepex kostet, also in der Regel kostet ein vernünftiger Seitenschneider so um die 30 Euro. Ist schon manchmal, wo man erstmal denkt, so,
okay. Ja, oh Scheiße, 30 Euro für so einen Teil.
Ey, ganz ehrlich,
ich arbeite 15 Jahre in der Mitte.
Richtig. Und der perfekte Check ist immer der, dass man einfach den Kniepex zusammen macht, da mal so gegen das Licht hält und man sieht einfach, dass bei den Schneiden, es fällt kein Licht mehr durch. Also dann, die sind immer noch perfekt verarbeitet. Wobei ich jetzt sagen muss, ich habe sowohl einen etwas dickeren Seitenschneider, dann auch so einen dünnen, um auch mal die Seiten so abzuknippen, dass man sich nicht oben die
Finger dass auf, man nicht direkt irgendwie alles genau. schneidet irgendwie, ja.
Da ist aber so, der etwas kleinere hat sich dann schon zweimal verabschiedet, habe ich mir zweimal geholt, aber der ist dann echt nur für Diskantseiten oder sowas, weil wenn der dann echt eine Bassseite vergisst, die ist
dann
das war dumm von mir. Oder wenn er mal irgendwie so ein, ich schneide damit auch Buntrad natürlich da mal ganz gerne, wenn ich den ablänge, das geht schon auf die Standhaft.
Ist halt schon dann auch eine andere Beanspruchung,
genau.
als einfach nur einen Zehnersatz Seiten durchzuknippen.
Richtig, natürlich. Aber sonst, wie gesagt, ob das jetzt Kniepex irgendwie eine abisolierte Zange ist oder ein Seitenschneider, finde ich, ist, also da soll, ey, spart da nicht
dran. Auf jeden Fall. Das habe ich auch echt, ja, muss ich schon da auf mein Haupt zu spät gerafft. Aber auch, ja, ich meine, für mich war das am Anfang natürlich irgendwie abschreckend, wenn du so Stumek jetzt um den Namen, ey,
klar.
Das ist super krass gutes Werkzeug,
ja.
aber ey, das kannst du mal nicht eben einfach so ein Feilenset kaufen. So. Das kostet,
ja.
ich weiß nicht, was ein geiles Buntfeilenset da kostet irgendwie so.
Also und ich meine, weil für die Gitarrenbauerinnen unter euch so, Stumac, amerikanische Company, hat also wirklich alles an Gitarrenbauwerkzeug.
Wirklich, es gibt glaube ich nichts, keinen Fall des Gitarrenbaus, den die nicht mit einem Tool abdecken.
Genau. Also und das Doofe ist, also ich wünsche mir manchmal, dass die mittlerweile mal einen Europa-Standort hätten, damit das, weil aus den Staaten sich dann immer zu ordern,
ist ja,
dann halt immer beim Zoll.
Genau.
So, ne? Und ich bestelle da super selten, aber habe ein paar gute Sachen. Manche Sachen braucht man auch einfach nicht, weil das ist dann einfach, man kann sie auch anders helfen so, aber, oder deutschlandweit, weil ich noch empfehlen kann, ist natürlich auch Apothekenpreise, aber es ist Diktum. Diktum hat mittlerweile auch, also haben auch viel auch im klassischen Musikinstrumentenbau, aber auch so Sachen, die man auch mal gut nehmen kann, ist Diktum. Aber es gibt schon, ja, den würde ich auch erwähnen, der auch gutes Werkzeug macht, aber ist auch viel für Gitarrenbau, heißt auf Instagram Gitarbo, Bo Christian.
Okay, kenne ich gar nicht.
Der macht aber mehr so Templates zum Beispiel,
ziemlich
viele, aber auch sehr gut. Habe ich auch ein paar Sachen bei dem schon gekauft und halt auch so ein richtig geiles Tool, kann man sich auch selber machen, aber finde ich ganz geil, wenn man die Seitenlage bei einer Western-Gitarre runterholen möchte, muss man die ja von unten planfeilen. Und ich habe da super lange, kann ich auch mal noch Oldschool gemacht, mir die im Schraubstock eingespannt und dann natürlich so
vorsichtig runter.
Genau, und dann halt irgendwann plan geschliffen. Und jetzt habe ich mir so einen kleinen Schlitten geholt, da spannst du den ein und kannst dann mit so zwei Rändelschrauben die Steganlage quasi so einstellen, wie du es möchtest. Und dann hat die vier Räder. Und du schiebst die so lange über Schleifpapier, bis alle vier Räder quasi Kontakt haben und dann ist die perfekt plan geschliffen.
Ey, wow.
Game Changer für mich.
Absolut.
Ohne Scheiß.
Krass. Aber auch wieder so ein Ding, weißt du, ey, will gar nicht wissen, was das an, weiß nicht, Hirnkraft die und Entwicklung gekostet hat. Ey, pass auf, da gibt es dieses Problem.
Genau.
Und das könnten wir richtig geil lösen.
Ja. So, natürlich muss man auch wiederum sagen, man muss das auch bedienen können, so, ne?
Ja, also, natürlich.
Ne? Und wissen, klar. was man tut. Und dann ist natürlich, das Ding hat auch 120 Euro gekostet, wo ich auch dachte, ja, kann man sich alles selber machen, aber irgendwie, ey, weißt du was, ich bin jetzt auch
nicht. Ich mag es dann auch mal mit dem Fancy-Gerät zu arbeiten.
Also ich bin auch nicht Daniel Düsentrieb.
Ja, voll. Ich
auch nicht.
Voll.
Und nee, aber ich glaube so, das war, man kann natürlich immer näher auf die Materie gehen, dass man so alles bräuchte.
Ja, das ist so das Ding, wenn ich jetzt gerade an so einen Tech-Alltag als Backliner, als Gitar-Tech irgendwie denke. Boah, ich glaube, da reichen 5 Essentials irgendwie geil, würden da eigentlich gar nicht ausreichen. Ich bin natürlich auch am Anfang naiv irgendwie, als ich meine ersten Tech-Shows gemacht habe, auch irgendwie einen kleinen Werkzeugkoffer und wirklich so die fünf Basics dabei. Ja, ja, klar, Backline kann ich.
Wird schon passen,
ja. Wird schon irgendwie schief gehen, so.
Ja, ja, klar.
Es gehört halt natürlich mehr dazu irgendwie.
Ja, und vor allen Dingen, also wie gesagt, ihr könnt euch jetzt alle auch den geilen Wella-Lötkolben kaufen, so um Gottes Willen, macht das, ne? Aber denkt dran, nur den zu haben, reicht leider nicht.
Ja, ja, eben.
So, ne?
Muss halt auch dir das echt aneignen, damit umgehen zu können.
Genau, und dann auch wissen natürlich, was man tut und bla und bla. Aber da kann man natürlich nochmal in einer vielleicht eine
Werkzeugfolge.
Genau, ja, ja. Das finde ich, glaube ich, mal ganz gut. Das spare ich mir auf. So, jetzt noch eine Sache, ne? Auch wenn wir schon weiß drüber sind, aber man findet den Abschluss einfach nicht.
Ja, es gibt einfach auch zu viel zu erzählen.
Genau, du musst machst jetzt noch ein bisschen, du machst ja schon so viel Werbung für dich und du sagst jetzt aber noch, du bist ja jetzt auch selber wieder musikalisch aktiv.
Tatsächlich, ganz genau. Ich bin vor kurzem wieder in ein Bandkonstrukt eingestiegen. Das ist ein eigentliches Soloprojekt von meinem Kumpel Sebastian Sushi Biesler, dem ehemaligen Sänger einer anderen Band, der jetzt sein Soloprojekt macht. Die Band, die wir jetzt spielen und auf die Bühne bringen werden, nennt sich Ghost Kid. Mhm. Und ja, steht in den Startlöchern. Passiert schon viel im Hintergrund natürlich.
Aber auf Instagram auch nicht wenig Likes.
Ja, genau. So, genau. Also passiert auch schon was. Es gibt auch, ich meine, die Infrastruktur ist da.
Ja.
Es gibt viele gute Voraussetzungen und es wirklich zuckt in den Fingern, das endlich irgendwie auch auf eine Bühne bringen zu können.
Ja.
Wie jetzt auch schon mehrere Male erwähnt, natürlich müssen wir keinem erzählen, dass jetzt im Moment nichts geht mit Shows spielen.
Echt?
Also ja, krass, ne? Also nochmal für alle, die gerade erst aufgewacht sind, genau. Irgendwie.
Wir haben eine Pandemie.
Ja, genau. aber ja, da zuckt es uns auf jeden Fall allen in den Fingern, das endlich auf die Bühne bringen zu können. Und ja, wir haben Bock drauf. Checkt das gerne alle mal aus.
Ey, ich verlinke natürlich sowieso dich, ne?
Voll gerne, und, ja. Ne,
auch, das sage ich euch an alle Bands da draußen, wenn ihr euch da, wenn ihr euch das leisten könnt, wenn ihr Bock habt, das ist, glaube ich, so das, ja, und auch natürlich, muss man auch sagen,
Geld spielt natürlich immer eine Rolle, ne,
auch, ist klar. Einfach auch so,
ja, ja, klar.
Weil der junge Mann fährt natürlich nicht umsonst mit, so, ne?
Ja, können wir, Luft und Liebe ernährt mich leider nicht.
Wollte ich gerade sagen, so, ne? Es sei denn, ihr packt bei Luft und Liebe noch ein bisschen Geld noch.
Ja, ja, auf, genau.
So, passt das schon. Dann bucht er auf jeden Fall, dann checkt er Jappo von Glory auf Instagram.
Voll gerne.
Ne? Den ich natürlich überall markiere in den Shownotes, wie die Podcasts.
Ah, okay.
Der Philipp von Verbrechen von nebenan sagt halt immer, also der geht halt immer ganz nah ans Mikrofon und sagt so, und wenn mit der diesen Nahsprecheffekt dann nämlich hat, so, ne? Ja. Ich kriege das wahrscheinlich nicht hin, weil das ist völlig übersteuert und sagt dann immer, aber das markiere ich euch natürlich in den Shownotes. So sagt
sehr
er das.
Ja, danke.
Aber der hat natürlich immer so eine tiefe Radiosprecherstimme,
die habe ich
natürlich
cool.
Nicht. Nee, aber da markiere ich natürlich alles drin und genau. Dann, also ich hoffe, hast du noch irgendwas, was wir...
Nein, ey, du, also im Endeffekt, ey, ich glaube, bestimmt hätte ich 1000 Sachen, über die wir noch schnacken würden und könnten, aber ich will jetzt natürlich auch deinen Rahmen nicht sprengen und ich habe natürlich auch Bock, wie du schon angesprochen hast, gerne, ey, wenn das sich irgendwann anbietet, mal noch eine zweite Folge zu machen, wo man dann vielleicht auch echt weiter tiefer in der Tech-Materie bleibt, aber wie das ja immer so ist, wenn man ausgelassenen Schnack hat, kommt man sowieso. Meine Oma hat immer gesagt, von Kuchenbacken auf Arschbacken, so, deswegen irgendwie von einem zum anderen.
Sind wir ja auch so.
Ja, ja, man spricht halt über alles und gerade wenn man so ein, irgendwie so ein, wie ich das zumindest empfinde, so ein bisschen natürlichen Laberflow hat, dann passiert das, dass man irgendwo anders landet.
Genau.
Und ist halt so.
Ey, aber wir machen auf jeden Fall ein Rückspiel.
Geil.
Und ey, ich freue mich mega, dass das stattgefunden hat.
Ja, ich auch. Ey, tausend Dank, dass ich dein Gast sein durfte. Und
gerne.
Dass es Menschen gibt, die dann vielleicht da Interesse daran haben, sich anzuhören, was ich so
du vielleicht zu erzählen halt auch habe.
Ja, ja, natürlich, selbstverständlich. Wird alles verlinkt und auch hier Insta-Stories und wie man das heute alles macht, wird das natürlich auch alles...
Perfekt.
Zieht euch das rein, Leute.
Genau, es kommt ja auch schon, ey, ich muss da gleich nur noch schneiden und dann in 2 Stunden ist das schon noch
online. Ach, so schnell geht das.
Ja, ja, ich teile dann eigentlich dann immer gut, dann wird das so, terminiere ich das für, ich bin dann mal, weiß ich, so gegen 11 gleich zu Hause und dann mache ich Intro, Auto davor, Kompressor drüber und dann noch...
Voll geil.
Brauche ich dann noch ein Foto von dir?
Oh ja, klar, genau. Gerne. Können wir natürlich noch gerne machen.
Perfekt. So,
voll gerne,
cool. Und, und dann lade ich das gleich schon hoch und dann kann man sich da direkt dann anhören und dann haben wir mal wieder eine etwas längere Folge. Werde ich aber, ne?
Das ja, cool.
Auch so sein. Und ja, dann hören wir uns vielleicht mal wirklich in 2 Wochen erst wieder, aber das weiß ich noch nicht. Vielleicht auch schon nächste Woche, gucken wir mal. Ey, wie gesagt, danke, Jappo.
Ey, sehr gerne und danke dir, dass ich dein Gast sein durfte.
Gerne. Und,
ja, war sehr, sehr schön. Sehr
freut guter mich. Talk. Danke für dein Essen.
Und ja, ey, auch sehr gerne. Muss ja satt sein.
Ey, ich esse jetzt noch einen Donut und ich wünsche euch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Hören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Dieser Guitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better Call Paul, weil du deine Gitarre liebst.